Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Nachmittag.
Ja, gleichfalls.
Da sind wir mal wieder. Ich muss selbst lachen über meine Floskel, die ich fast jedes Mal verwende, da, nach dem Motto, ja, da sind wir mal wieder. Ja, wo sollen wir auch sonst sein, wenn wir bei euch im Podcatcher?
Genau, wir werden ja hier aus dem Zimmer nicht mehr rausgelassen. Wir sind ja eingesperrt, bis die Aufnahme im Kasten ist.
Das wäre aber sehr schlecht.
Und draußen leuchtet auch die rote Lampe. Achtung, Aufnahme.
Ja. Achtung, Aufnahme. Achtung, Podcast. Genau.
Genau, Achtung, Aufnahme. Am Tag danach.
Naja, schon ein paar Tage später.
Nein, ich meine Fußball.
Ach so.
Gestern war das Eröffnungsspiel, was auch unseren Podcast wieder verortet, weil wir haben heute Samstag den
15.
Ja, genau.
Der Tag danach. Du möchtest jetzt wirklich noch das Thema Fußball bei uns mit aufnehmen. Okay.
Nee, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja.
Okay. Also ich bin ja.
Bei dir denn die deutsche Fahne?
Nein.
Nö. Die Regenbogenfahne.
Auch nicht. Müssen wir zum Rathausplatz von unserer kleinen Gemeinde fahren. Da weht die deutsche Fahne leider nicht, sondern die Regenbogenfahne. Und es hat für sehr viel kontroverse Diskussionen gesorgt bei uns im Ort.
Ja, egal wo, ich sag das für Diskussionen. Und auch egal, ob und wie und mit was zusammen die beflaggt ist, ich weiß es auch nicht. Ja,
du kannst es keinem recht machen. Das ist das Problem.
Das ist wirklich, nee, du kannst es keinem recht machen. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, das Spiel wurde ja 5-1 gewonnen.
Ja.
Alle Tore von Mitspielern der deutschen Mannschaft.
Ja.
5-1. Was mich nur gewundert hat, ist, dass es trotz dieses Ergebnisses, ja, und der Verteilung der Tore über die Spielzeit, es sehr ruhig war hier in der Nachbarschaft.
Das ist entweder, spricht es für deine Nachbarschaft oder gegen deine Nachbarschaft? Das kann man jetzt natürlich sehen, wie man möchte.
Ja, ich habe da ein bisschen so die Euphorie vermisst. Also ich habe es ja auch nicht live geguckt, das Spiel zumindest mal nicht am TV. Ja.
Ja.
Ich habe das nebenher so laufen lassen. Ich habe noch was anderes gemacht. Blasphemie, das Eröffnungsspiel, das kann man sich schon angucken. Ja, warum auch nicht? Ich habe es ja auch verfolgt, aber halt nicht live am Fernseher. Und das hat mich schon gewundert. Also einige waren auch am Gucken, du hast ja ein bisschen was gehört, aber so richtig Stimmung und okay, das Wetter war jetzt auch nicht so toll, dass du sagst, hier Grillparty im Garten mit Leinwand und so, ja. Aber hat mich schon gewundert, dass gerade auch so bei dem einen oder anderen Tor nicht mehr Jubel oder so zu hören war, weil ansonsten hast du das ja schon mal aus der Nachbarschaft mitgekriegt. War ein bisschen ruhig, ja.
Naja, ich denke, das Wetter, was du eben richtigerweise schon angesprochen hast, das spielt eine ganz große Rolle dabei. Mit Gartenparty ist ja nun nicht so, ist ja nichts gewesen, ne? Von daher wirst du deswegen wahrscheinlich auch nicht so viel Jubel, Trubel, Heiterkeit gehört haben. Vermute ich mal.
Möglich, ja.
Und die Fenster sind auch zugeblieben bei der Kälte. Wir haben hier gerade 16 Grad, das ist jetzt ja kein Wetter, um die Fenster aufzureißen.
Genau, leiten wir doch mal zum Wetterbericht über.
Ja. Ach, naja, das machen
aber
wir
es besteht schon. Ja Hoffnung, dass zumindest mal nächste Woche für ein paar Spiele auch gerade im Stadion schönes Wetter ist. Da ist mal ein paar schöne Tage gemeldet, ja, das kann man ja nur hoffen, auch gerade wenn vor Ort hier, wie gesagt, Public Viewing und was ja dann die einzelnen Städte dann alles noch veranstalten, ist ja schön, wenn das Wetter dann auch entsprechend mitspielt. Ja,
ja, das ist korrekt. Aber wie gesagt, der Sommer ist noch lange nicht vorbei und die EM ist auch noch nicht vorbei.
Noch lange
nicht
also da.
Von daher könnten uns noch einige sonnige Tage erwarten.
Malen wir jetzt
mal den Teufel nicht an die Wand.
Ja. Dein Tipp fürs Endspiel? Das ist zu früh, ne?
Also ich glaube, also meine Traumvorstellung wäre ja, dass Deutschland ins Endspiel kommt gegen England.
Mhm.
Das ist meine Prognose.
Mhm.
Aber der Realist in mir sagt, dass wir nicht ins Endspiel kommen werden. Ich würde sagen, Achtelfinale
nach dem Eröffnungsspiel.
Öffnungsspiel, mein Gott.
Das lässt doch wirklich hoffen.
Ich hätte mir gewünscht, dass das jetzt nicht so euphorisch abläuft vom Torverhältnis her, weil, naja.
Ja, okay, der Druck ist natürlich jetzt real. Ja. Also der Druck war schon vorher da. Und aber ich denke mal, es ist eine sehr gute Ausgangsposition. Auf jeden Fall besser als unentschieden oder verloren. Ja. Wir hatten ja eben kurz vor der Aufnahme schon drüber gesprochen. Aber ich, wie gesagt, das nächste Spiel ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel.
Ja.
Wir hätten müssen so ein Phrasenschwein noch aufstellen. Aber ich glaube, wir machen den Fußballteil jetzt eh wieder zu.
Oder ein Tippspiel auf die Beine stellen können. Ja, ja, das auch noch. Ja, ja.
Stimmt, man hätte die eigentlich mal durchtippen können. Stimmt, hätte man machen können.
Wir hatten auch eine Sponsorenanfrage von einem Sportwettenanbieter, ob wir nicht passend zur EM Sportwetten platzieren möchten. Da war, sagen wir mal so, das Angebot jetzt nicht so reizvoll, dass ich da meine Seele verkaufen wollte. Aber wenn man sich anschaut, wer da seine Seele verkauft, ne, welche Fußballspieler ihre Seele an die ganzen Sportwettenanbieter verkaufen, ist das natürlich auch schon, lässt das tief blicken.
Man sagt ja immer, jeder ist käuflich, wie gesagt, wenn der Betrag stimmt, bla bla bla. Aber das hätte schon eine wirklich sehr kräftige, ordentliche Summe sein müssen, dass ich das mir überlegt hätte.
Ja.
Also für so ein sehr laut muss dann eigentlich auch schon die restliche Lebenszeit abgedeckt sein. Alle Podcast-Lebenszeit muss dann abgedeckt sein, ja.
Kommt drauf an, wie lange du noch podcasten möchtest.
Wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen.
Ach so, ja. Ich dachte, das war nur ein Spaß.
So, komm, aber jetzt fangen wir mal an. Wir haben ein strafgesetztes oder durchgetimtes Programm. Wir müssen da langsam mal anfangen.
Einige Hörerinnen und Hörer würden sagen, das ist die wichtigste Sendung im Jahr bei uns, aber das sehe ich ja jetzt nicht so. Und ich sag's mal vorne vorweg, wir gehen jetzt nicht auf jedes Feature ein, was auf der WWDC vorgestellt worden ist. Das ist ja auch eigentlich uninteressant. Also jetzt nicht inhaltlich von der WWDC her, sondern ich gehe mal davon aus, dass die meisten Hörerinnen und Hörer sich das Event angeschaut haben, vielleicht sogar mehrmals angeschaut haben, und somit sollten diese ganzen Features auch bekannt sein. Wir haben uns da so ein paar Features rausgesucht, die wir hier besprechen wollen und wo wir auch unseren persönlichen Senf zu abgeben wollen, aber wir rattern jetzt nicht die ganze Feature-Liste runter. Das haben wir in der Vergangenheit immer versucht abzubilden, aber es ist ja eigentlich sinnlos, weil das Ganze wird ja von Apple viel, viel besser abgedeckt, als wir das hier im Podcast können. Und das nur so als Erklärer oder als Disclaimer vorne vorweg, falls der ein oder andere Hörer jetzt irgendwelche Feature-Geschichten vermisst. Ja, und dann unser Spruch, den wir immer machen bei einer WWDC-Sendung. Wir begrüßen die ganzen Event-Hörer, die immer nur dann zuhören, wenn wir eine WWDC-Sendung aufnehmen. Herzliche Grüße. Wenn ihr schon nicht da bleibt, dann hinterlasst doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
Ja, das ist wie auf YouTube dann immer so, ihr subscribe and like.
Ja. Genau, aber viele bleiben halt nicht da. Man sieht halt ganz eindeutig an den Download-Zahlen und an den statistischen Auswertungen bei uns im Backend, dass diese WWDC-Sendung immer steil bergauf geht und dann geht es dann danach wieder dramatisch nach unten. Für die Werbetreibenden wäre genau diese Sendung die beste Sendung, um Werbung zu machen. Aber okay, da haben dann
dicht gefolgt von allen anderen natürlich.
Die Werbepartner Pech gehabt. Ja, dicht gefolgt, ja. Aber man merkt halt, dass dann nochmal so die Hörerzahlen.
Ja, klar, so die Spikes, ja, genau.
Nach oben gehen, so um 10% ungefähr, so im Durchschnitt, mal mehr, mal weniger. Aber 10% ist schon 100. Nicht schlecht. Naja, 100 leider nicht.
123, ja.
100 leider nicht. Aber 10% ist gar nicht mal so schlecht. Das ist bei manchen Podcasts die komplette Höreranzahl bei normalen Sendungen.
Ja, andere so. Hat nur 99 Hörer, das muss man sich auch mal überlegen.
Ja, und ich kenne schon zwei davon. Einmal ich und einmal du, die es permanent genau. gehört haben. War nicht mehr viel.
Ja, genau, da kommt nicht mehr viel.
Aber die Seite gibt es noch. Aber gut.
Ja, Gott, ja, da kommt auch nochmal ein Comeback.
Meinst du?
Ja.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau.
Gut.
Apropos Hoffnung.
Lass uns in die Sendung einsteigen. Wir reden heute monothematisch über die WWDC. Es kann sein, dass wir vielleicht mal rechts und links vom Weg abweichen. wie ein kleiner junger Hund, der mal ab und zu in den Wald reingeht und dann wieder rauskommt auf den Weg der Tugend, hätte ich bald gesagt. Die Katze ist aus dem Sack und der Elefant steht jetzt im Raum. AI-Katze ist aus dem Sack. Aber dazu später mehr. Apple hat uns ja erklärt, wie sie sich das Thema AI vorstellen oder Apple Intelligence. Und da gehen wir dann im Laufe der Sendung auch noch drauf ein, aber wir gehen quasi in dieser Reihenfolge vor, wie Apple das uns auch gezeigt hat. Die haben halt quasi den Spannungsbogen ganz weit aufgebaut oder ganz weit gespannt. Und es fing ja an mit einem der besten Intros seit Jahren. Aber das ist natürlich auch nur meine persönliche Meinung. Aber dieses Intro war super toll gemacht, finde ich. Mit diesem Flugzeug und mit diesen Fallschirmsprüngen. Und da waren ja so, so viele Easter Eggs verbaut. Ich habe sie jetzt nicht alle mitgeschrieben. Oder es gab ja auch Blogs, die das nochmal ganz genau auseinandergenommen haben. Mhm. Auf den ganzen Flugzeuginstrumenten. Da stand ja einige wichtige historische Daten drauf, die Apple erreicht hat oder wann was veröffentlicht worden ist. Da gab es Screenshots und Analysen, aber Apple hat da sehr, sehr viel Liebe zum Detail gezeigt und sehr, sehr viele Easter Eggs eingebaut. Aber das zeigt natürlich auch, wie kleinteilig Apple das Ganze gestaltet hat. Und auch diesen klassischen iPod in der Mitte. Im Cockpit. Das hast du mitbekommen, wo Phil Schiller dann halt Musik startet und das auf einem klassischen iPod gemacht hat. Oder Instrumente als iPad etc. war ganz, ganz schön gemacht. Da haben sie sich was einfallen lassen, muss ich sagen. Hast du die komplette WWDC verfolgt oder hast zurückgespult oder im Nachhinein dir das angeschaut?
Ich hab den Anfang verpasst, den musste ich sowieso nachgucken, weil ich relativ spät erst die Möglichkeit hatte, zuzuschalten. Und dann ist es auch mehr nebenher gelaufen und ich habe mir dann, wie gesagt, später nochmal den Anfang angeguckt und dann hier mehrere Zusammenfassungen aus diversen Quellen mir angeguckt und muss auch wieder sagen, dass was jetzt so Blogs etc. betroffen hat, ich so die eine oder andere Berichterstattung oder Artikel dazu von The Verge wieder sehr gelungen fand. Ja, da habe ich ja länger eigentlich nicht mehr reingelesen und jetzt, wie gesagt, gerade wieder ein bisschen mehr zur WWDC. Da fand ich einige Beiträge sehr gelungen dazu und wie gesagt, halt ein paar andere Quellen noch. Ja, der Daring Fireball, wie heißt er nochmal?
John Gruber, meinst du?
John Gruber hat ja jetzt auch gerade sein Video veröffentlicht. Das habe ich auch noch nicht gesehen, das werde ich mir nochmal angucken mit dem Interview. Da waren ja, das wird wahrscheinlich auch wieder sehr gelungen sein. Aber das werde ich mir definitiv jetzt am Wochenende nochmal angucken.
Ja, gut. Also, lass uns versuchen, weiter in der Sendung voranzugehen, sonst...
Du hast es ja schon angedroht, ja, links und rechts.
Mal gucken. Wir hatten in der Vergangenheit immer zwei Teile draus gemacht, aber das versuche ich jetzt hier so ein bisschen zu unterbinden, sage ich jetzt mal, dass wir nicht, dass wir das jetzt nicht ausufern lassen, das Ganze.
Ja, wir können das ein bisschen straffen.
Das Thema WWDC wird uns in den nächsten Monaten oder in den nächsten Wochen auf jeden Fall sowieso noch begleiten. Das ist ja auch gut so. So entsteht kein Sommerloch. So wissen wir, worüber wir in den nächsten Sendungen noch berichten können. Auf jeden Fall. Gut, dann ging es nach dem sehr, sehr gelungenen Intro, wie ich finde, ging es dann relativ schnell weiter mit ein paar Apple-TV-Geschichten, was da für neue Serien kommen, etc. Hat mich peripher interessiert, muss ich sagen. Habe ich dann auch innerlich abgeschaltet. Es ist nur interessant, was die da jetzt so alles an hochkarätigen Schauspielern an Bord haben. Das habe ich schon so ein bisschen mitbekommen, aber ich bin ja jetzt nicht so der Streaming-Dienst-Kunde und ich gucke halt nicht so viel.
Vor allem, wie viele Streaming-Dienste willst du noch abonnieren?
Jetzt muss ich wieder ein bisschen abweichen vom Thema, in Anführungsstrichen. Ich habe eine schöne Umfrage gesehen oder gelesen, wie viel der durchschnittliche Bundesbürger für Streamingdienste im Monat ausgibt oder wie hoch der durchschnittliche Betrag ist. Und das sind 57 Euro. Überleg dir das mal. Im Durchschnitt. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, okay, aber guck doch mal, wenn du heute eine Music Flat hast, sind mindestens mal 10 weg.
Ja.
Du hast vielleicht Prime noch. Ja, das sind ja auch schon mal ein paar. Die sind ja die letzten Jahre auch immer nur teurer geworden.
Mhm.
Und die Leistung nicht unbedingt besser, gerade wenn man mal aktuell guckt mit Werbung im Streaming-Angebot. Dafür habe ich eigentlich kein Streaming gemacht. Das Versprechen am Anfang war ja auch ein anderes. Und wie gesagt, ein Streaming-Dienst, oder sag mal, du hast Prime und dann hast du vielleicht noch Netflix. Da kommt auch schon mal eine Summe zusammen. Und wenn du dann sagst, du hast noch vielleicht hier zusätzlich noch mal Disney Plus oder so,
ja,
kommt da die Kohle zusammen, klar.
Ja.
Gut. Also Streaming, wenn du möglichst viel abdecken willst, kommst du mit einem Anbieter nicht hin. Ja, musst du schon mal, vor allem wenn du dann noch sagst Fußball, ja, was ja, du da noch abonnieren, ja, musst zusätzlich, und die sind ja auch nicht günstiger geworden die letzten Jahre.
Gut, dann bin ich nicht repräsentativ, weil das Einzige, was ich streaming-mäßig habe, ist Amazon Prime, und sonst habe ich nichts, noch nicht mal eine Musik-Flatrate, kein Spotify, kein Apple Music, nichts.
Nee, stimmt, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, stimmt, genau. Du hast ja gar keine Musik-Flatrate, ja, stimmt.
Ja, also von daher bin ich da nicht repräsentativ. Also es gibt so viele tolle Inhalte in der Mediathek von den öffentlich-rechtlichen Sendern, wo man sich wirklich gut durcharbeiten kann. Es geht auch immer so ein bisschen nach in Interessen, die man hat, natürlich, ganz klar. Aber man wird da schon sehr, sehr, sehr fündig, wenn man da Dokumentation etc. sich anschauen möchte.
Und ja, so, nicht nur das, da ist ja vieles andere ja auch noch, ja, was
ja
da produziert wird, aber ja.
Allein die Arte-Mediathek, wer sich jetzt schwerpunktmäßig für Konzerte, für Musikdokumentation interessiert, wird bei Arte sehr, sehr, sehr fündig werden. Also das ist ja so mein Schwerpunkt, Konzerte, Musik etc. Und da haben sie ja wirklich durch alle Musikgenres haben sie ja wirklich ein sehr, sehr großes Angebot. Also, naja. Gut, und der Tag hat ja auch noch 24 Stunden und ich kann ja noch nicht laufend irgendwelche Inhalte konsumieren.
Apropos 24 Stunden, ja.
Ja.
Unser Podcast hat eigentlich nur zwei.
Okay. Wir schweifen ab. Wir tun so, als ob die WWDC inhaltslos war.
Als ob die Uhr nicht läuft.
Genau. Als ob die Uhr nicht läuft. Und die WWDC war nun alles andere als inhaltslos. Die war vollgepackt mit Informationen. Und dann ging es weiter mit Vision OS 2. Das ist auch ein Thema, was mich zwar interessiert, aber jetzt auch nicht bei mir im Fokus liegt. Wir wissen jetzt aber allerdings, wann das Ding in Deutschland zu erwerben ist, am 12. Juli, da kann man es erwerben. Die Vorbestellung startet schon etwas früher, habe ich jetzt aber nicht aufgeschrieben, habe ich hier vergessen. Der Preis mit 3.999 Euro war dann doch eine kleine Überraschung. Es ist verhältnismäßig günstig. Ich habe mir vorgestellt und ich bin davon ausgegangen, dass das Ding die 4.000 Euro Marke knacken wird. Also ich habe das Ding auf 4.500, 4.399 so taxiert, dass sie jetzt nicht über die 4.000 gehen. Das war schon eine kleine Überraschung. Mehr oder weniger auf amerikanischem Niveau, weil wenn man da jetzt die Steuern drauf rechnet, die Preise sind ja immer ohne Steuern in den Staaten, dann kommt man eigentlich auch mehr oder weniger auf diese 4.000 Euro. Kommt natürlich darauf an, in welchen Bundesstaat man das Ding einkauft, ganz klar. Aber das ist so fast US-Niveau preislich. Ja, und viel mehr bin ich gespannt, wie das Ding angenommen wird bei uns und wie das Ding verkauft wird oder dementsprechend nicht verkauft wird. Das interessiert mich viel mehr.
Ja, die Frage ist auch, wie viele Stückzahlen sind dann auch wirklich verfügbar. Ja, das ist ja das Nächste dann wieder. Ich denke, es gibt nach wie vor welche, die drauf warten, die kaufen wollen. Ich denke mal, bei einigen hat so auch so ein bisschen so die Realität halt eingesetzt. Ja, und dadurch, dass ja das in den Staaten schon eine Zeit lang verfügbar ist, und man da ja auch so die Entwicklung und auch so die ganzen Berichte mitgekriegt hat und auch die Erfahrungen, die bis jetzt gemacht wurden und auch wie so der Stand aktuell von Software etc. ist, wird der ein oder andere, denke ich mal, jetzt eher weniger oder es wird einige geben, die jetzt nicht mehr zuschlagen werden. Von daher, ja, es ist halt immer blöd, wenn Zeit oder so viel Zeit halt bis zum Release vergeht, ja, weil so die, ja, Blindkäufer jetzt nicht, aber die, die halt da impulsmäßig zugegriffen hätten, dieses leisten können, da sind, denke ich mal, einige jetzt mittlerweile auch schon wieder so angekommen, so in der Realität, ja, wo das, wo sie dann sagen, okay, jetzt haben wir so lange gewartet, jetzt warten wir nochmal ab, ob was da noch passiert dieses Jahr. Ja.
Ja, so ist es. Und ich habe auch so das Gefühl, das ist natürlich auch wieder rein subjektiv, dass die ganzen Firmen, die darauf aufspringen wollen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch schon längst eine Vision Pro haben, die sich das Ding importiert haben, etc.
Na, das ja, aber ich denke mal, dass gerade die Firmen, die auch da, wie gesagt, sich eine besorgt haben und die gesehen haben, okay, das bietet für uns die und die Möglichkeiten, die werden halt jetzt, gesagt, dann auf jeden Fall kaufen.
Die werden das dann die ausrollen diese, oder genau, dementsprechend dort einsetzen, wo sie dementsprechend es vorhaben, das Gerät einzusetzen. Das ist richtig, genau. Ich bin gespannt, wie viel bei uns in der Universität jetzt angeschafft wird oder wie viel Brillen angeschafft werden und wie gut oder wie schlecht das Ganze ausgerollt wird. Bin ich sehr gespannt. Was natürlich auch eine Menge Supportarbeit bedeutet, wenn du das Gerät auf einmal in Hände gibst, die sich damit mehr oder weniger kaum auskennen etc. Da sehe ich schon einiges auf uns zukommen. Naja, gut. Sichert da dementsprechend auch meine Stelle in Anführungsstrichen. Gut, zurück zu zum Vision OS 2.0 Update. 2D-Fotos lassen sich jetzt in räumliche Fotos umwandeln. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann auch in der Realität anlässt, ob das dann wirklich so gut aussieht, wie sie es dort demonstriert haben. Und das war natürlich alles optimal dafür hergerichtet. Logischerweise in einer Demonstration ist das halt nun mal so. Ob das dann in Realität auch so ablaufen wird, da bin ich sehr gespannt. Sah beeindruckend aus, aber ja, das muss man halt sehen. Dann gibt es neue Handgesten, die rattere ich jetzt hier auch nicht alle runter, wurden dementsprechend auch auf der Keynote gezeigt. Das zweite, das ist ein Ding, was ganz, ganz, ganz viele gefordert haben und was auch viele bemängelt haben. Das Virtual Display wurde jetzt größer. Ist jetzt im Endeffekt ein Widescreen-Display, ein sehr, sehr großes Display geworden. Und was man jetzt noch im Nachhinein rauslesen konnte, dass das Rendering des Displays jetzt nicht nur auf der Brille stattfindet, sondern auch zum Großteil auf dem Rechner, weil das natürlich doch eine große Belastung ist für den SoC. Und das wurde jetzt halt auch ausgelagert, dass man einen großen Teil einen sehr großen Teil der Darstellung halt auch auf dem Mac rendert. Und ja gut, das wird wohl auch der Grund gewesen sein, warum sie am Anfang das so klein gehalten haben, das virtuelle Display. Und jetzt haben sie wohl eine Lösung gefunden, das Ganze auch etwas größer aufzuziehen. Liegt halt auch daran, dass das Rendering zum Teil ausgelagert worden ist. Eine HealthKit-Implementierung gibt es jetzt und Multiview in der Apple TV-App. Das heißt, man kann jetzt parallel 2 verschiedene Inhalte konsumieren. Ja, das ist so das Große und Ganze, was ich mir so rausnotiert habe, was ich ganz interessant gefunden habe. Und es gibt Kooperationen mit Kameraherstellern. Canon ist derzeit der erste, aber ein paar Tage später ist jetzt auch noch Blackmagic nachgerückt. Canon hat ein Objektiv rausgebracht, was auf Spatial Video optimiert worden ist. Und kleiner Nachteil, es läuft bis jetzt nur mit der EOS R7. Ob da jetzt weitere Geräte mit Kompatibilität versorgt werden, ob es da dann Firmware-Updates gibt, das ist jetzt fraglich. Ich gehe mal davon aus, dass dann auch kommende Kamerasysteme von Canon dann auch eine Kompatibilität haben werden, aber wie weit das dann runtertropft auf ältere Kamerabodies von Canon, das ist fraglich. Allerdings ist die EOS R7 als Body auch gar nicht so teuer. Ich glaube, die liegt bei 1300 Euro. Also ist jetzt kein extrem hoher Einstieg, finde ich, um jetzt Spatial Videos zu erstellen etc. Und Blackmagic hat, glaube ich, auch noch nachgelegt, aber da habe ich jetzt die Daten jetzt nicht zur Hand. Ich glaube, das liegt etwas über Canon. Das ist auch eine 8K-Kamera, die sie, glaube ich, da vorgestellt haben. Ja, im Großen und Ganzen ein solides Update für Vision OS oder für das Vision OS Betriebssystem. Ob das jetzt eine 2.0 rechtfertigt, das ist fraglich. Ja. Das muss man dann auch sehen, wenn man damit arbeitet oder wenn man nicht damit arbeitet. So, iOS 18. Vieles ist wahr geworden, was die Gerüchteküche ans Tageslicht gebracht hat. Der Homescreen ist jetzt anpassbar im Rahmen der Möglichkeiten. Man kann jetzt mehr oder weniger die App-Icons frei positionieren. Frei positionieren im Raster, was Apple vorgibt. Das heißt nicht, dass ich die jetzt irgendwie so ganz schief auf den Homescreen schieben kann. Nein, man bewegt sich schon in einem gewissen Raster. Das wird von vielen auch immer so ein bisschen falsch dargestellt, finde ich. Im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, im Rahmen der Raster, die Apple uns vorgibt. Und der nächste Punkt, den fand ich ja sowas von hässlich, was Apple da gezeigt hat. Man hat jetzt auch die Möglichkeit, im Handumdrehen sein iPhone ganz schnell hässlich zu gestalten. Man kann jetzt halt die Icons farblich anpassen. Und ich sage es ja relativ ungern, aber ich wiederhole jetzt mal eine Floskel, die auch viele Kollegen immer wieder verwenden. Und der Steve hätte sowas nicht gegeben. Glaube ich nicht, dass der das zugelassen hätte, dass man da seine Icons so verschlimm bessert. Glaube ich nicht. Nein, ganz schlimm. Nee. Also, dass man die Icons frei positioniert, okay, das ist okay, aber dass man jetzt diese Icons sich so verschandeln kann, weiß ich nicht. Da kann viel Unglück passieren, ist jedenfalls.
Wie bei vielen Funktionen, wem es nicht gefällt, der muss sie ja nicht nutzen, ganz einfach.
Da hast du recht, aber man kann da halt auch viel kaputt spielen, was die Ästhetik beanlangt.
Also ich freue mich schon drauf.
Viel kaputt spielen zu können.
Nee, viel farblich machen zu können. Gerade so ein paar Stock-Icons können da definitiv ein bisschen Farbe vertragen.
Ja, aber du kannst ja nicht jedes Icon individuell anpassen. Das bezieht sich ja dann auf die komplette Icon-Geschichte. Also ich glaube nicht, dass...
Ja, aber ich sage ja, wie gesagt, ein paar Stock-Icons. Mal gucken, wie es halt dann generell mit den Third-Party-Icons aussieht.
Ja.
Aber da, das wird auf jeden Fall mal... Da wird einiges ausprobiert, definitiv.
Ja, man kann es ja ausprobieren. Man kann natürlich auch die klassische Ansicht beibehalten. Die Option hat man ja nach wie vor. Man muss es ja nicht benutzen, da hast du vollkommen recht. Ich bin ja ein Freund von Optionen. Entweder man nutzt sie oder man lässt sie. Eine weitere Option ist auch, dass man die Betitelung, also die Namen der Icons deaktivieren kann. Allerdings werden die Icons dann größer. Ich hätte mir gewünscht, dass die Icons so klein bleiben und dass man trotzdem die Benennung deaktivieren kann. Aber nein, diese Option gibt es leider nicht.
Kommt mit 19.
Ja, bestimmt. Und wenn man, ich habe da so einige Screenshots gesehen, und wenn man die Icons dann größer stellt, dann sieht es so ein bisschen aus wie so ein Seniorentelefon.
Ja, wunderbar.
Ja, wir werden ja alle nicht jünger, da hast du recht.
Genau.
Das ist richtig. So, neues Kontrollzentrum. Der erste Punkt ist Öffnung für Third-Party-Apps. Das heißt, Third-Party-Apps können jetzt dementsprechend Controls dort ablegen. Da bin ich gespannt, wie da die konkreten Richtlinien aussehen, was wirklich geht und was nicht funktioniert und was nicht dort abgelegt werden darf. Da habe ich auch noch nichts drüber lesen können, weil ich glaube nicht, dass das wirklich jetzt so inflationär genutzt werden kann, dass es da wirklich Guidelines gibt, was rein darf und was nicht rein darf. Das wird dann die Zeit zeigen. Man hat jetzt die Möglichkeit, mehrere Seiten oder man hat jetzt mehrere Seiten. Man hat Ansichten für Mediensteuerung, für die Favoriten, für Smart Home Geräte. Also es wurde alles ein bisschen aufgebohrt, sah ganz gut aus, hat mir sehr gut gefallen und es wurde auch Zeit, dass das Control Center so ein bisschen mehr Liebe bekommt und mehr Möglichkeiten bietet. Gerade jetzt auch, dass man mehrere Ebenen hat, das denke ich, tut dem Ganzen doch gut. Und der nächste Punkt, der wurde ja sehr kontrovers diskutiert. Und viele haben sich gefragt, wozu das Ganze? Und da setze ich mal wieder den Spruch hinter, den wir eben gerade verwendet haben. Man hat die Option, entweder man nutzt sie oder man lässt es, weil man muss es ja nicht benutzen. Ich finde die Möglichkeit gar nicht mal so schlecht, wenn man hat die Möglichkeit, jetzt Apps zu sperren, also individuell dedizierte Apps zu sperren, entweder mit Face ID oder mit Touch ID oder mit einem Passcode zu versehen, dass man halt nur die App aufrufen kann, wenn man halt da auch zu berechtigt ist. Der weitere Vorteil ist, sobald die App gesperrt ist, taucht sie dann auch nicht in der Suche auf und man kann auch nicht nach Inhalten suchen. Also auch der komplette Datenbestand von dieser App ist auch komplett aus der Suche rausgenommen. Also gesperrte Apps werden im Prinzip komplett vom System ignoriert. Und die Sache ist natürlich, ja, wer soll sowas einsetzen? Da kann man sich überlegen, wofür man das brauchen kann oder wofür man das nicht brauchen kann. Ich denke, die Begehrlichkeiten sind da, sonst hätte Apple das nicht eingebaut. Und sie werden dann auch, man kann sie auch an einen speziellen Ordner verschieben, wo sie dann halt liegen, wo dann die gesammelten, versteckten Apps abgelegt werden können. Und sobald halt die Apps nicht aktiviert sind, freigeschaltet worden sind, ist der Ordner dann auch so nicht sichtbar. Ja, gut. Fotos hat ein paar neue Filter bekommen. Man kann jetzt nach Datum, Typ, Kollektionen sortieren etc. Da wurde auch einiges aufgebohrt. Das ist jetzt eine komplett neue Ansicht der Fotos-App. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen umgewöhnen. Also da habe ich auch viele Diskussionen mitgelesen, gerade auf den sozialen Netzwerken, wo viele darüber diskutiert haben, ob das der richtige Weg ist. Das wird sich dann zeigen. Muss man schauen. Der nächste Punkt, da habe ich als erstes drüber nachgedacht, Mensch, da also könnte man ja auch Podcasts produzieren. Telefonanrufe können jetzt aufgezeichnet werden. Das ist natürlich die Frage, wie gut die Qualität ist, wie gut die Sprachqualität ist, kommt natürlich auch immer auf den Anbieter an und in welchen Funklöchern er sich jetzt versteckt oder wo er jetzt drin steckt. Ne?
Ja, aber in der Regel, außer wie gesagt, du hast eine wirklich irgendwo ein schlechtes Funknetz oder so, ist die Sprachqualität ja mittlerweile sehr gut. Du hast ja wirklich seltenst Geräte, wo jemand irgendwie aus der Tonne klingt. Von daher, also für mich viel interessanter ist eigentlich das Transkribieren. Ja, das finde ich eigentlich viel, viel interessanter, dass man quasi das Gespräch dann als Text sich erstellen lassen kann. Und das finde ich dann wieder ganz gut, weil wenn du das mal hast, ja, gerade wenn es vielleicht auch um geschäftliche Anrufe geht, wo natürlich das Gegenüber auch Bescheid wissen sollte, dass du das Gespräch halt aufnimmst.
Es gibt eine Kennzeichnung, also es wird dann gekennzeichnet in akustischer Form, dass das Gespräch jetzt aufgezeichnet wird. Also man kann jetzt kein Telefonat aufzeichnen, zumindest nicht mit dieser Funktion, ohne dass es der Gesprächspartner mitbekommt, was ja auch korrekt ist, sollte ja auch so sein. Genau,
sagen, das ist korrekt, weil wie gesagt, gerade da, wo du Gespräche hast, die du dir, wie gesagt, in Text dann holen kannst, was ja dann auch durchsuchbar ist und gerade bei längeren Telefonaten, vielleicht dann auch gerade noch unterwegs, ja, du machst über die Freisprecheinrichtung, also das sind Funktionen, das ist echt, ja. Da definitiv würde ich auch entsprechend nutzen wollen. Macht Sinn, ja.
Ja, und des Weiteren gibt es dann die Möglichkeit, dass Apple Intelligence das Ganze dann zusammenfasst. Grundsätzlich genau. Ist es so, ich will es nicht vorgreifen auf das letzte Thema der Sendung sozusagen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass sich Apple Intelligence durch das ganze Betriebssystem durchzieht wie ein roter Faden. Und so taucht es natürlich auch jetzt im Bereich der Telefonaufzeichnung auf. So, Satelliten-iMessage. Das Thema hat ja auch sehr viele Fragen aufgeworfen und hat uns noch nicht ganz so viele Antworten gegeben. Die erste große Frage ist ja, was wird es kosten? Weil da hat sich Apple nicht konkret zu geäußert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer kostenlos sein wird. Weil wenn man sich marktbegleitende Anbieter anschaut, da wird ja schon einiges vom Kunden abverlangt, vom Kostenfaktor her. Und ich glaube nicht, dass Apple das auf Dauer kostenlos anbieten kann oder anbieten will. Notruffunktion ist ja weiterhin kostenlos, funktioniert auch erst ab iPhone 14 die Notrufgeschichte und somit funktioniert auch.
Ja, wobei, da muss man auch überlegen, die Notruffunktion war ja ursprünglich auch anfangs nur kostenlos und sollte ja dann auch Geld kosten. Davon sind sie ja abgerückt.
Ja.
Deswegen, also je nachdem, es ist halt die Frage, wie viel wird das genutzt, ja? Wer hat da welches Nutzerszenario, dass er wirklich über Satellit, also so weit weg ist von irgendwo, dass er bei Satellit iMessage checken muss.
Oder jetzt nicht über den Netzausbau in Deutschland diskutieren, oder?
Ja, nee, also selbst da hast du, selbst da ist die Frage, inwieweit hättest du dann in den Gegenden überhaupt Zugriff auf den Satelliten, ja. Würde mich in Deutschland auch nicht wundern, wenn es da genauso ein Satellitenloch gäbe, ja.
Naja, du musst ja auch schon ein bisschen Aufwand betreiben, um mit dem Satellit in Kontakt zu treten. Also das kannst du ja auch nur im Freien machen. Du musst das ja anpeilen, logischerweise. Genau. Also das ist ja auch kein kleiner Aufwand, um jetzt Satelliten-Messaging zu betreiben, sage ich jetzt mal.
Wenn es da gefühlt um 1% der iMessage-Nachrichten geht, würde wahrscheinlich Apple das auch erstmal, denke ich mal, auffressen, die Kosten. Die Frage ist halt echt, was für eine Menge an Nachrichten betrifft das? Ja.
Richtig. Und es wird ja auch zuerst nur in den Staaten ausgerollt. Das kommt ja erst später zu uns rüber.
Also ich denke mal, auch gerade in diesem Zusammenspiel mit Notruf macht es eventuell Sinn. Je nachdem, was du halt auch in den Einstellungen noch machen kannst, ist, wenn hier automatisch eventuell auch über Satelliten Notruf abgesetzt wird, dass da vielleicht auch direkt hier irgendwie, keine Ahnung, medizinische Daten von dir noch übertragen werden. Wie eventuell die Sachen, die du auch hinterlegen kannst mit Medikamentenunverträglichkeiten, wie gesagt, und solche Sachen, ja, dass die eventuell auch direkt an das Rettungs oder an die Rettungsstelle oder so übertragen werden, dann per iMessage. Aber ansonsten irgendwie sich iMessages aus Langeweile über einen Satelliten.
Ja.
Wahrscheinlich eher seltener der Fall.
Ja, und es ist ja auch reduziert auf Textinhalte. Du kannst jetzt ja zum Beispiel keine Bilder versenden. Es geht ja nur um Textinhalte. Und ich glaube auch Reaktionen auf eine Nachricht, das sollte, glaube ich, auch funktionieren. Aber es ist relativ rudimentär runtergebrochen, das Ganze. Und noch stärkere Einschränkungen gibt es bei dem SMS-Versand. Da geht es in erster Linie nur, wenn die Sache oder wenn der Empfänger auch als Notfallkontakt hinterlegt ist. Nur dieser kann die auch SMS-Nachrichten schicken. Oder spezifizierte Familienmitglieder. Also das kann man ganz, ganz stark oder soll, wird ganz, ganz stark eingeschränkt. Ja. Ist natürlich auch sinnvoll. Spam-Schutz. Genau. Dass er nicht voll gespammt wird mit irgendwelchen Nachrichten. Oder du musst als erster eine SMS geschickt haben, dann kann der Empfänger dir auch eine SMS zurückschicken. Aber dieser SMS-Port ist jetzt nicht einfach so offen, der ist etwas reglementiert. Ist ja auch sinnvoll, wenn man sich anschaut, was da teilweise an Spam ankommt, dass man das quasi ausschließt, das Ganze. Ja, bin ich gespannt. Und dann gibt es noch eine kleine Nachricht, die jetzt auch erst so im Nachhinein herausgekommen ist, dass Apple vor Netzteilen warnt, die zu langsam sind, also die zu wenig Leistung haben oder die das Gerät zu langsam aufladen. Und da frage ich mich jetzt, wozu? Weil es ist doch eigentlich gesund, den Akku langsam aufzuladen. Also das,
wie wird langsam hier verwendet, dass zu wenig Strom ankommt, um selbst einen Ladezustand zu erhalten, langsam? Mhm. Oder dass, wie gesagt, ja, das Ding irgendwo am unteren, das ist halt die Frage.
Ja. Dann müsstest du aber, dann müsstest du ja unter 5 Watt sein. Also, ja,
deswegen.
Ja gut, das wurde jetzt nicht genau spezifiziert.
Ist halt langsam in dem Sinne halt definiert.
Ja.
Oder wenn du halt zum Beispiel ein ungeeignetes Third Party, keine Ahnung, inwieweit das dann wirklich den Lade oder die Ladung, die wirklich ankommt, dann halt kontrolliert iOS. Mhm. Weil das könnte ja auch nochmal ein Hinweis sein, wenn du mit einem Third Party Netzteil lädst, was eventuell technisch auch jetzt nicht so dolle ist, ja, und da unterschiedlich oder in der Ladeleistung halt schwankt eventuell, dass du da vielleicht nochmal einen Hinweis kriegst, ja, dass das eventuell noch damit gemeint wäre, was ja auch Sinn macht, weil nicht vernünftige Netzteile generell ja immer so ein Thema sind, ja, wo ja der ein oder andere ja auch schon mal gewarnt hat, gerade vor so Billignetzteilen.
Mhm.
Ja.
Gut.
Ich wüsste jetzt nicht, was genau damit gemeint ist, ja, aber.
Ja. Das muss man dann nochmal genauer auseinandernehmen, das Ganze. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, den Apple relativ kompakt zusammengefasst hat. Sie haben das Thema Audio und Home genannt. Und der erste Punkt hat mich ja beeindruckt, weil die AirPods reagieren jetzt auf Schütteln und Nicken. Also wenn man jetzt einen Anruf reinbekommt, XY ruft an, möchtest du den Anruf annehmen, dann kannst du jetzt entweder den Kopf schütteln, also nee, möchte ich nicht, oder nicken, dann wird der Anruf angenommen. Und das kann natürlich speziell interessant sein, wenn man jetzt, ich habe es da in Form einer Fahrstuhlfahrt präsentiert, obwohl, wenn man dann dort einen Anruf reinbekommt, dann ist es ja genauso blöd, dann zu telefonieren. Also das bezieht sich natürlich nicht nur auf Anrufe, das bezieht sich auch auf andere Dinge, die abgefragt werden, die einer Bestätigung bedürfen oder eine Bestätigung brauchen. Das kann man dann natürlich mit Nicken oder Schütteln annehmen oder ablehnen, das Ganze. Ist eine schöne Funktion und was mich halt so extrem begeistert, dass die AirPods halt immer noch wachsen mit Software- oder Firmware-Updates, dass da immer noch was kommt, dass man quasi etablierte Hardware hat, die immer noch softwaretechnisch erweitert wird. Also die AirPods bekommen sehr, sehr viel Liebe in Form von Softwarefunktionen und das finde ich ja sehr, sehr schön, dass Apple da noch so viel Liebe reinsteckt in die AirPods. Ja, 3D-Audio für Spiele kommt auch noch rein. Ja, okay, das ist jetzt für mich jetzt weniger interessant. tvOS 18 hat auch ein paar Updates bekommen. Interessant finde ich die Inside-Geschichte, dass man szenenbezogene Infos bekommt. Also man sieht jetzt Schauspieler A und B und man weiß jetzt nicht, wer ist jetzt Schauspieler B, dann kann man instantan eine Information bekommen, wer ist das, und man bekommt Informationen zum Schauspieler, man bekommt Informationen zur Musik, die eventuell im Hintergrund läuft oder nicht, etc. Also man bekommt zu der kompletten Szene Informationen und nicht nur global zum ganzen Film, sondern halt spezifische Infos zu der Filmszene. Funktioniert aber auch nur mit Apple TV, also mit dem hauseigenen Angebot, also Apple TV Plus, das geht jetzt nicht grenzüberschreitend oder anbieterüberschreitend, liegt auch in der Natur der Sache, dass das so halt noch nicht mit Third-Party-Streaming-Diensten funktioniert. Wir haben jetzt einen 21:9 Support für Videobeamer. Das scheint in den Staaten ein großes Ding zu sein. Bei uns habe ich da jetzt noch nicht so den Hype mitbekommen, dass da jetzt Enthusiasten unterwegs sind, die einen 21:9 Beamer am Start haben. Aber okay, scheint ein Punkt zu sein in den Staaten.
Ja, ja, okay. Mein Gott, wenn du den am Monitor dranhängen hast, eventuell auch nochmal so ein Thema. 21:9.
Ja, Monitore 21:9, okay. Ja, obwohl wir hatten irgendwann mal so ein IYAMA-Teil besprochen, 45 Zoll, das ist, war, glaube ich, auch ein 21:9 Gerät, also okay, hast recht. Aber Sie haben ja explizit das Thema Video-Beamer angesprochen, müsste dann logischerweise auch mit 21:9 Displays funktionieren, theoretisch.
HDMI ist HDMI, ja. Also von
eigentlich her. Schon. Und Bildformat ist Bildformat. Also 21:9 ist 21:9, nach meiner Meinung.
Ja, ja, genau.
Gut. Apple Home bekommt jetzt auch ein paar Updates. Man hat jetzt die Möglichkeit, Gastzugänge zu vergeben. Finde ich sehr interessant, dass man halt sein Smart Home so weit konfigurieren kann, dass man es auf andere oder anderen zugänglich macht. Das kann man dann natürlich limitieren. Man kann Schlösser dementsprechend freigeben, zeitlich freigeben, etc. pp. Das kann man sehr, sehr granular einstellen. Finde ich ganz praktisch, wenn man sein Smart Home so weit eingerichtet hat, dass das in irgendeiner Weise auch Sinn ergibt. Und siehe da, wir haben Saugroboter-Support. Yeah. Das haben auch ganz viele haben wollen, das ganze Thema. Also das
ja?
ist so eine Sache im Smart-Home-Bereich, wo doch sehr viel Begehrlichkeiten sind, finde ich. Oder habe ich so mitbekommen.
Ja, okay, du hast ja selbst 30 Stück.
Nee, 2. Da fehlen noch 28.
Also, ja, so viel mehr sind das nicht mehr.
Und ich habe auch nur 2, weil der nicht die Treppe hoch und runter kommt.
Genau.
Aber ich habe irgendwo so ein krasses Video gesehen auf ja, Instagram, so einen treppensteigenden Saugroboter.
Genau, gibt es mittlerweile auch, ja.
Aber das Problem ist ja dann auch, du hast dann wahrscheinlich einen tollen Saugroboter, der eine Kernkompetenz hat, dementsprechend Treppen steigen kann, aber wahrscheinlich dann die anderen Kompetenzen mittelmäßig sind. Meistens ist das ja so.
Das kann ich nicht beurteilen.
Ja, erfahrungsgemäß ist das so. Aber okay. Ja, also Saugroboter jetzt bei Apple Home im Support. So, und dann kommen wir zur größten Enttäuschung der ganzen WWDC. Nee, die zweitgrößte. Die erste war, dass ich nicht eingeladen worden bin. Aber kommen wir direkt zur zweiten Enttäuschung. Kommen wir zur zweiten Enttäuschung. iPadOS 18. Ja.
Aber ist es wirklich eine Enttäuschung?
Naja, guck mal.
Also wir haben ja immer gesprochen, ja, was wünschen wir uns und was würden wir gerne sehen. Aber ernsthaft damit gerechnet? Nee.
Ich meine, es gab ja so einen Hoffnungsschimmer am Horizont. M4 im iPad, da muss doch jetzt irgendwo ein Betriebssystem kommen, was diesen Chip irgendwie fordert. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Und es gibt ja auch nicht die Begründung, dass Apple Intelligence das Ding irgendwie voraussetzt. Nein, es würde ja auch sogar auf einem M1 iPad laufen, weil das ist ja die Grundvoraussetzung im Desktop-Bereich und im iPad-Bereich ist ja der M1. Also es würde ja noch nicht mal Sinn ergeben, dass man da jetzt ein M4 reingeknallt hat von den Anforderungen der Software oder von den Anforderungen des Betriebssystems, respektive iPadOS 18. Also das war so enttäuschend, finde ich. Alles das, was sie gezeigt haben, war zwar irgendwo interessant, aber es hat ja nichts am Kern vom Betriebssystem verändert oder an den grundsätzlichen Dingen, was das Betriebssystem kann. Das sind Funktionen hingehend, die gehen in die Richtung Apple Pencil etc., kommen wir ja gleich noch zu. Aber es hat ja nichts am Betriebssystem grundsätzlich verändert, was wir gesehen haben. wir haben jetzt eine schwebende Tab-Leiste, die man jetzt auch anpassen kann. Ja, mein Gott, das ist das Einzige, was in irgendeiner Form in Richtung Bedienung geht. Wir haben jetzt einen Taschenrechner. Okay, da haben wir jetzt 14 Jahre drauf gewartet. Allerdings haben sie den Taschenrechner aufgebohrt und das Ganze schimpft sich Math Notes und das war schon sehr, sehr beeindruckend, was da gezeigt worden ist. Ja. Aber ich glaube, da war auch so ein bisschen der Druck dahinter, so nach dem Motto, wir können jetzt nicht nur einfach den Taschenrechner bringen und nichts, kein Clou dahinter setzen oder kein Aha-Effekt dahinter setzen. Und deswegen haben sie sich dazu entschieden, das ein bisschen aufzubohren und haben das Ganze jetzt wirklich auf ein ganz anderes Level gehoben. Und ich glaube, in bestimmten Kreisen, speziell im Education-Bereich, Oberstufe etc., Gymnasium, kann diese Math-Notes-Geschichte schon Veränderung bringen. Und ich denke, da wird es auch großen Anklang finden. Das ist schon sehr, sehr komplex, was da abgeht. Und es soll dann ja auch diese Math-Notes-Geschichte in andere Apps reinfallen, in Notes etc. Also das soll jetzt ja systemweit funktionieren. Das sah schon toll aus, dass man damit mit Gleichungen, mit Variablen arbeiten kann und dass sich dann die ganzen Bezüge der Rechnungen, wenn man mit einem Graph arbeitet, dann auch dynamisch verändert, dass der Graph sich dann anpasst, die ganzen Beziehungen zu der ganzen Rechnung etc., dass sich das halt instantan auch mit verändert und dass das sehr, sehr dynamisch ist und das sah sehr beeindruckend aus. Aber das hat ja nichts mit iPadOS 18 im eigentlichen Sinn zu tun. Das ist eine Applikation, mehr auch nicht. Aber ja, war alles sehr, sehr ernüchternd. Und die nächste Funktion, Smart Script Handschriftenerkennung, bedeutet in erster Linie, man kann jetzt Text kopieren und das Ganze in die eigene Handschrift konvertieren, umwandeln. Das ist ja auch ganz interessant. Und die eigene Handschrift wird optisch von der Darstellung her verbessert, wird deutlicher dargestellt oder kann deutlicher dargestellt werden, ohne dass die Charakteristik verloren geht der Handschrift. Also man kann oder man soll angeblich dann die eigene Handschrift noch als diese identifizieren können, aber es sieht halt schöner aus und leserlicher aus. Also ja, der klassische Apotheker oder der Doktor, der wird sich freuen.
Dann wird ich würde mich freuen, weil meine Schrift kann ich meistens eine Woche später, wenn ich schnell schreibe, kriege ich auch schon wieder Probleme. Also das würde mir wahrscheinlich auch schon sehr helfen.
Das ist wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten der Fall und ich könnte mir vorstellen, dass diese Funktion dann auch mich dazu bewegt, mehr mit dem Pencil zu arbeiten. Aber muss man sehen, wie sich das dann in der Realität anlässt. Ob die Handschrift dann wirklich noch so charakteristisch erkennbar ist. Tja. Eine Funktion, die mich sehr nicht beeindruckt hat, weil es ist ja nichts Beeindruckendes, weil ist ja kein Hexenwerk, aber dass sie jetzt endlich implementiert worden ist, Remote-Zugriff per SharePlay. Das heißt, ich kann mich jetzt mit einem XY-iPad verbinden, wenn natürlich die Verbindung zugelassen wird und habe dann halt möglich Zugriff auf das Gerät und kann dann halt Erklärungen von mir geben. Und das ist natürlich im Support-Bereich extrem hilfreich, dass man sich dann mit Bordmitteln auf das Gerät draufschalten kann. Also das finde ich persönlich, der ja sehr viel Support macht, extrem, extrem
gut. Ja, genauso die Hinweise, die da halt quasi einzeichnen kannst, die dann halt dem Gegenüber
angezeigt werden.
Ja. Hammer, ja. Wie gesagt, Remote, okay, klar, das sind jetzt Sachen, die uns jetzt nicht neu sind, aber da auf jeden Fall gerade im Support für Eltern, die vielleicht dann, wie gesagt, nicht unbedingt im selben Haus wohnen oder Großeltern, ist das schon ein Feature, was, denke ich mal, dem einen oder anderen noch zusätzlich Nerven kosten wird, weil dann der Support nicht nur beim Besuch fällig wird, sondern ja quasi 24 Stunden möglich ist.
Ja, aber es könnte den Support...
Das kann Fluch und Segen zugleich sein.
Ja. Es könnte den Support aber auch erleichtern, weil bisher war es immer so, dass man den Partner am Telefon hatte, der diese Probleme hat, dass man ihn quasi dann fernmündlich steuern musste, Klick mal da drauf, klick mal da drauf, wie jetzt das, das sieht aber ganz anders bei mir aus, wo ist denn das? Genau. Und so kann man das halt visuell machen und ich denke, das kann auch viel erleichtern. Weil den Support-Fall hat man ja sowieso, mehr oder weniger. Also ich finde das gut.
Ja, den, wie gesagt, nur hast du den Support-Fall jetzt nicht unbedingt nur zu Weihnachten, wenn du mal zu Besuch kommst, ja, sondern
ich habe den immer, ich habe den immer den Support-Fall. Bisher hatte ich ihn halt per Telefon und musste halt dann fernmündlich darauf hinweisen, wie was funktioniert. Und gerade die iPads oder generell Tablets sind ja bei Senioren sehr beliebt oder bei älteren Mitmenschen. Also von daher finde ich das sehr, sehr gut. So, und die Kompatibilität hat sich auch ein bisschen geändert. Raus sind einige iPads aus der ganzen Geschichte. Also das iPad der sechsten Generation ist raus. iPad Pro mit 10,5 Zoll ist raus. iPad Pro mit 12,9 Zoll der zweiten Generation ist komplett rausgefallen. Diese Geräte werden nicht mehr unterstützt. Gut, irgendwann müssen die Zöpfe auch mal abgeschnitten werden.
Aber
was?
Aber das ist, es funktioniert auch noch.
Naja, solange noch Sicherheitsupdates kommen, ist das ja okay. Das ist die Frage halt,
ja. Nein, Apple will mich nur zwingen, ein neues Gerät zu kaufen.
Das ist jetzt die böse Vermutung, ja. Manchmal.
Nee, das ist doch das, was man momentan überall hört. Ja.
Das bezieht sich aber auf was ganz anderes, ja.
Auch auf was anderes, ja. Das, ja.
Nein, also iPadOS 18 ist jetzt nicht das Update, was ich mir gewünscht habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ja, definitiv. Unterstreiche ich sofort. Ja. Wie gesagt, da haben wir uns ja lange drüber ausgelassen, was wir gerne sehen würden, was wir uns wünschen. Ja, und
es haben sich auch andere gewünscht. Ich bin ja nicht der Einzige, der sich
das nicht, gewünscht aber hat. Wahrscheinlich wünschen wir uns alle das Falsche.
Ja, ich glaube, Apple hat gar keinen Druck, das zu tun, weil die Verkaufszahlen sind
welchen,
noch zu gut.
Welchen Druck hat Apple denn generell?
Ja, wenn die Verkaufszahlen jetzt sehr schlecht wären vom Tablet, ich glaube, dann würden sie einen anderen Weg einschlagen. Dann würden sie sich was überlegen in irgendeiner Form.
Ja, dann würden sie wahrscheinlich hingehen wie bei den Routern und würden den Verkauf einstellen.
Naja, so drastisch glaube ich nicht. So drastisch glaube ich nicht. Da müssen die Verkaufszahlen schon dramatisch sinken. Aber sie würden in irgendeiner Form gegensteuern, wenn die Zahlen nicht mehr befriedigend wären. Und ich habe noch so vollmundig gesagt, wo sie das iPad vorgestellt haben, also mit dem M4-Chip. Ich entscheide dann, wenn iPadOS 18 vorgestellt wird, ob ich update auf ein M4-iPad. Ja, aber das hat sich jetzt erledigt.
Ich denke, da müssen wir auf iOS XX warten.
Ja, das hat sich jetzt also sowas iPadOS erledigt. XX. Weil das, was sie uns da gezeigt haben, das kann ich locker mit meinem M2 iPad Pro abbilden. Da habe ich gar keine Ängste, das nicht damit erledigen zu können. gut für den Geldbeutel, ja.
Ja, sowieso.
So, kommen wir zu macOS 15. Und ich glaube, ich werde es in Zukunft macOS 15 nennen und nicht diesen Zungenbrecher. Sequoia. Und ich finde es ja auch immer wieder interessant, dass Apple sich einen Scheiß darum schert, wie schwierig oder wie leicht dieser Name auszusprechen ist. Und das ist denen relativ egal. Die wählen das aus, weil sie es für den richtigen Namen halten. Und somit heißt das Ding jetzt Sequoia. Ich glaube, das ist ein Mammutbaum, ne? Irgendwo.
Frag mich, keine Ahnung.
Jedenfalls, ich glaube, das ist ein großer, monumentaler Mammutbaum in irgendeinem Naturschutzgebiet oder Nationalpark.
Möglich.
Gefährliches Halbwissen. Ja. Das Erste, was sie gezeigt haben, das hat mich ja begeistert. Obwohl es wieder ganz viele Stimmen gab, warum man das braucht. Das Tollste, was ich gelesen habe, wir wollten macOS auf dem iPad haben und was bekommen wir? Wir bekommen iOS in macOS. Ist ja nicht ganz von Hand zu weisen. Wir haben genau das bekommen, was wir eigentlich nicht wollten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das iPhone auf dem Mac zu spiegeln, speziell logischerweise dann auf macOS 15. Und es ist ja nicht nur einfach gespiegelt, man kann es auch bedienen. Also es sind im Endeffekt alle Funktionen möglich, die man auf dem iPhone halt auch nativ zur Verfügung hat. Die kann man jetzt gespiegelt auf macOS darstellen. Mit der Maus kann man das Ganze bedienen. Drag and Drop von Dateien funktioniert dann, sofern es die App zulässt. Wahrscheinlich wird es besser und stabiler funktionieren als AirDrop. Und die ganzen Notifications tauchen dann halt auch auf dem Mac auf. Prinzipiell ist das eine schöne Sache und wie haben wir es heute schon zweimal gesagt, es ist eine Option, entweder man nimmt sie oder man nimmt sie nicht. Ich könnte mir vorstellen, ich bin ja jemand, der fast den ganzen Tag am Mac sitzt und wenn ich da parallel noch mein iPhone bedienen kann und ich muss dann nicht noch das Ding in die Hand nehmen oder ich kann es auf der Ladestation lassen und habe das Ding dann, das iPhone dann gespiegelt und habe das auf dem Hauptscreen, ich kann mir vorstellen, dass das könnte in meinen Workflow einziehen.
Und den Screen holst du hier dann auf die Vision Pro?
Gespiegelt. Als ja gut, so kann man auch, ja, okay. Ja, das Schöne ist, sobald man das iPhone gespiegelt hat, wird es aber auch bleibt es im Sperrbildschirm. Also wenn es jetzt irgendwo im Haus rumliegen sollte, sieht derjenige nicht, was mit dem iPhone angestellt wird. Also eine dritte Person sieht dann halt nicht, was mit dem iPhone angestellt wird. Ja, das sind halt Funktionen und Dinge, die man nutzen kann oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Anklang sein wird. Keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall testen und ausprobieren und bin gespannt, ob das bei mir in den Workflow reinkommen wird. Passwortmanager, der ist jetzt gekommen. Das war also das Last-Minute-Gerücht.
Ja, genau. Ja. Und alle so, mein Passwort ist tot, LastPass ist tot. Und wie sie alle, nicht Gatekeeper, wie heißen die? Auf jeden Fall tot, alle tot.
Alle tot. Ich habe das gefeiert, das Ganze. Ich finde das gut. Man kann sich eventuell den Profi-Passwortmanager sparen. Gerade 1Password ist ja, wie ich es ja immer und seit Jahren predige, sehr, sehr preisintensiv. Und ich muss halt abgleichen, welche Funktionen drin sind, die ich verwende oder wo ich mit klarkomme. Ich hoffe, ich kann damit alles abbilden, was ich bisher mit 1Password abbilde. Dann würde ich wechseln und würde ein Abo streichen können. Auf jeden Fall ist es jetzt benutzerfreundlicher, weil man hat jetzt einen Frontend für seinen Schlüsselbund und es macht es einigen leichter.
Es ist auf jeden Fall prominenter, einfacher zu finden. Vor allem, denke ich mal, werden einige oder mit den Reaktionen sieht man, dass einige nicht gewusst haben, wo sich diese Funktion versteckt bis jetzt.
Ja, ja klar.
Also von daher auf jeden Fall prominenter und auch, wie gesagt, direkt zu sehen, beziehungsweise auch dann entsprechend zu nutzen für viele. Oh mein Gott, iCloud Keychain, was willst du da sagen? Ja, du hast den Sync, ja. Es wird definitiv auch auf Windows benutzbar sein. Von daher ein gutes Tool. Mhm. Inwieweit das wirklich irgendwo in die Verkaufszahlen oder in die Nutzerzahlen von, wie gesagt, den Third-Party-Tools da reinfrisst, muss man jetzt mal abwarten. Gerade wer diese Apps nutzt aufgrund der zusätzlichen Funktionen, die einfach über auch jetzt die Apple-Lösung oder die Apple-App hinausgehen, der wird sowieso nicht wechseln oder da weggehen. Und wer das in einem beruflichen Umfeld nutzt, ja, oder wo, wenn man irgendwo beschäftigt ist, die das beruflich einsetzen, hat sich die Frage sowieso erledigt, ja. Von daher auch wenn man guckt, Allian Passwort ist ja so gewachsen, ja, und mit den ganzen Tools, die sie haben, dass sie da wirklich auch im Firmenumfeld sehr stark unterwegs sind.
Ja, ja.
Von daher, diese Kunden werden da nicht wegbrechen.
Davon gehe ich aus. Also ich habe ganz viele Kunden, die das im Businessumfeld einsetzen und die eine Struktur haben, die auf One Password basiert und die jetzt auch ohne weiteres gar nicht so schnell wechseln können vielleicht schon, aber auch nicht wollen, weil das ist einfach, es funktioniert, es ist etabliert und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das so darstellen oder dass man das so in dem Password Manager von Apple darstellen kann. Da fehlen halt noch ein paar Funktionen. Da gehe ich mir ganz stark von aus. Das, was man jetzt gesehen hat, das war sehr rudimentär. Also es ist im Endeffekt nur ein Frontend für den Schlüsselbund. Mehr ist das ja nicht.
Ja, ich denke mal, da wird vielleicht die eine oder andere Funktion, die halt viel nachgefragt wird, noch nachkommen. Aber gerade so, wie gesagt, diese Pro-Features,
ja klar.
Da wird, denke ich mal, nichts passieren groß, gerade wenn du über Teams redest und Passwort-Sharing und vor allem auch in der Art und Weise, wo du ja im Prinzip einen Zugang generierst, aber dich das Passwort nicht weitergibst. Das sind alles so Funktionen im Pro-Umfeld, die werden, denke ich mal, kurz und selbst mittelfristig nicht kommen, wenn sie überhaupt kommen. Das sind alle so Sachen. Ich denke, den Schuh wird sich Apple da nicht unbedingt anziehen.
Naja, vielleicht erweitern sie es dann Stück für Stück noch im Laufe der Jahre. Weiß man ja nicht, was da passieren wird. Oder sie lassen es einfach so, wie es ist und lassen es auf einer sehr rudimentären Basis bestehen, das Ganze.
Ja.
Und deswegen, einige Berichte, die ich gelesen habe, die haben natürlich gleich wieder den Teufel an die Wand gemalt, das ist alles geschirrlockt. In gewisserlei Hinsicht schon, aber Passwortmanager, wie wir es ja eben herausgearbeitet haben, ist ja nicht gleich Passwortmanager. Sie haben einen sehr rudimentären Passwortmanager geschirrlockt, einen ganz einfachen, aber kommen jetzt nicht an One Password ran, ganz klar. Also
die generell an alle professionelleren oder an alle, die halt auch professionelle Funktionen bieten, die dir einen Mehrwert über das hinaus bieten, was jetzt wirklich Apple macht, die sind nicht gesherlockt. Ne?
Genau. Und man muss natürlich auch in Betracht ziehen, dass man dann, wenn man jetzt, sagen wir mal, von One Password weggehen würde, seine ganzen Passwörter noch zusätzlich, nicht zusätzlich, sondern einen weiteren Sicherheitsfaktor mit nach Apple hineingibt. So hatte man ja zumindest die One-Password-Geschichte ausgelagert oder die Passwörter alle bei One-Password gelagert und man hat so ein bisschen das Risiko auf zwei Plattformen verteilt. Wenn man jetzt downgradet, in Anführungsstrichen downgradet, oder wenn man jetzt in diese Apple, komplett in das Apple-Ökosystem hineingeht, hat man alle Eier in einen Korb gelegt, sozusagen. Und wenn die Apple-ID offen ist, wenn das System geöffnet worden ist in irgendeiner Weise, wenn man gehackt worden ist, hat man logischerweise auch Zugang zum Passwort oder zu der ganzen Passwortliste. Das war oder ist mit der Verwendung eines Third-Party-Passwort-Managers, OnePassword, LastPass, wie sie alle heißen, etwas entkoppelt, etwas dezentralisiert das Ganze und etwas entschärft. Das muss man auch in Betracht ziehen, das Ganze, finde ich.
Ist auch nochmal ein Punkt, ja, aber.
Ja, ein Punkt, was für einen externen Passwortmanager spricht, wie OnePassword. Finde ich. Zusätzlicher Punkt. Das muss man halt abwägen. So, und genauso wie die Diskussion mit dem iPhone, mit der iPhone-Spiegelung, da haben sie auch gesagt, ja, das Programm Bazel, das ist dann auch überflüssig. Bazel ist ja so der quasi Standard im Bereich Spiegelung vom iPhone. Ja. Okay, kann man darüber diskutieren, ob so ist. Und ein Fenstermanager hat jetzt ja auch Einzug gehalten in macOS 15. Ja. Aber der ist ja auch relativ rudimentär. Und man hat ja Magnet ins Feld geführt als Vergleichsprodukt. Aber Magnet kann ja wesentlich mehr als das, was Apple Fenstermanager technisch zeigt. Ja, und MathNotes, das ist ein Punkt, da könnte es für Solver, das ist ja immer so diese Standard-App, dieser extrem aufgebohrte Taschenrechner, schon so ein bisschen enger werden, weil da sehe ich schon die Konkurrenz oder die Augenhöhe eher hergestellt, dass das doch eine App ist, die stärker gesherlockt worden ist oder stärker in Gefahr ist als die anderen, die wir jetzt eben gerade angeführt haben. Also da sehe ich auch eher den Punkt. Aber okay. Wenn man es dramatisieren möchte, könnte man sagen, es wurden sehr, sehr viele Apps gesherlockt. Wenn man etwas genauer hinschaut, dann ist das nur im Groben der Fall. Naja. So. Und jetzt haben wir uns dem Elefanten doch auf dramatische Art und Weise genähert. Apple Intelligence. Ich gucke nochmal schnell auf unseren Timer, wie viel Zeit wir noch dafür haben. Och, das könnte klappen. Tja, was sagen wir denn dazu?
Was sollen wir wie dazu sagen? Es ist im Prinzip wie, das gekommen, was wir erwartet haben. Also.
Naja, so ein paar Dinge sind doch etwas anders gekommen, würde ich sagen. Also es war natürlich schon sehr, sehr viel im Vorfeld bekannt, aber die Chat-GPT-Implementierung, die hat doch viele anders vermutet. Und das ist ja doch etwas anders gekommen. Es spielt ja nicht so eine große Rolle, wie im Vorfeld diskutiert worden ist. Also das wurde anders diskutiert, das wurde anders in der Gerüchteküche bearbeitet, das Thema ChatGPT. Aber das ist ja auch ein Punkt, der jetzt eigentlich ganz zum Schluss kommt. Wir greifen wieder der ganzen Apple Intelligence Geschichte oder die Pointe greifen wir wieder vorweg sozusagen. Das erste ist ja so der Claim, AI for the rest of us. Und es hat mich ganz stark gewundert, dass ich habe keinen Blog gelesen, ich habe keinen Podcast gehört, der den Bezug hergestellt hat zu einem alten Slogan von Apple. Es gab ja den Werbespot 1984, wo der Mac vorgestellt worden ist oder der Macintosh vorgestellt worden ist. Und da gab es ja den Spruch, the computer for the rest of us. Und das ist mir sofort bei der Präsentation in Erinnerung gekommen, das Ganze. Und ich habe keine Berichterstattung gesehen, wo ein Bezug dazu hergestellt worden ist. Keine Ahnung, warum das nicht der Fall ist. Viele haben das so ein bisschen kritisch gesehen, dass sie das so genannt haben und haben das etwas negativ eingeordnet, so nach dem Motto, naja, die Profis, die nehmen andere Lösung und der Rest nimmt dann halt Apple Intelligence. Die haben das ein bisschen negativ eingestuft. Ich sehe das ein bisschen anders. Aber okay. Das zum Thema Slogan. Ich fand den sehr passend und ich fand auch den historischen Bezug sehr interessant. Und man sieht ja auch bei der Präsentation, dass Apple das Ganze anders angegangen hat, das ganze Thema anders angeht und es versucht, so viel wie möglich auf dem iPhone zu belassen. Und das ist sich durch das ganze Betriebssystem durchziehen soll. Man muss natürlich auch vorne vorwegnehmen, wir stehen ganz am Anfang. Das heißt, es wird zuerst nur in den Staaten erscheinen, in US-englischer Sprache erscheinen, bis es in andere Länder kommt. Das wird noch dauern. Da gibt es auch noch keinen Zeitplan, da hat Apple nichts zu gesagt. Viele haben dann vermutet, ja, 2025, aber das ist auch nur eine Vermutung. Und 2025 ist lang. Anfang, Mitte, Ende wissen wir ja nicht. Das ist das Problem. Das zieht sich halt, das kann sich halt hinziehen und auch zum jetzigen Zeitpunkt ist Apple Intelligence nicht Bestandteil der Beta. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Beta runterlade, kann ich das nicht benutzen, kann ich es nicht testen. Und es gab auch nicht die Möglichkeit, auch nicht vor Ort bei der Präsentation ein Hands-on mit durchzuführen mit dem Ganzen. Es gab nur Präsentationen, es gab aber nicht die Möglichkeit, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Das war nicht möglich. Also man merkt, das ist noch ganz am Anfang Und man merkt, es ist noch ein weiter Weg, den Apple vor sich hat. Und man kann es schon so ein bisschen mit der Vision Pro vergleichen. Also genauso sehe ich das im Endeffekt auch. Ist eine weite Reise, die Apple sich da vorgenommen hat. Und man hat einiges gesehen. Man sieht, dass es ein kontextbezogener Assistent ist und dass er, wie gesagt, auf dem Gerät stattfindet. Und alles, was nicht auf dem Gerät abzubilden ist, geht dann in die Cloud. Und da ist der große Punkt, den ich als Kernpunkt sehe. Apple hat es auch stark herausgearbeitet, das Thema Sicherheit. Und das war auch so, denke ich, das Hauptthema, was so durch die ganze Apple-Intelligence-Geschichte sich durchgezogen hat. Oder es war ein roter Faden, den sie auch immer wieder betont haben. Es gibt jetzt auch einen ausführlichen Blogpost von Apple, wo nochmal herausgearbeitet wird, wie sicher die Private Cloud ist. Der erste Punkt ist, die Cloud kommt nur zum Einsatz, wenn die Dinge nicht auf dem Gerät verarbeitet werden können oder wenn die Anfragen nicht auf dem Gerät verarbeitet werden können. Also wenn eine lokale Verarbeitung nicht möglich ist, gehen dann die Daten in die Cloud. Aber es gehen nur die allernötigsten Daten in die Cloud. Also es kann jetzt kein direkter Kontext hergestellt werden. Und wichtige und kontextbezogene Daten bleiben halt immer lokal. Und auf dem Server läuft ein eigenes Betriebssystem, was auf iOS basiert. Es gibt keine dauerhafte Speicherung von Daten. Der Server hat keine Möglichkeit, oder es gibt keine Möglichkeit, auf den Server mit über Shell zuzugreifen. Also auch kein Administrator kann sich über einen Shell-Zugriff auf das Gerät zuschalten aus der Ferne. Es gibt natürlich auch noch genauere Spezifikationen, was Apple unter Sicherheit versteht. Der Artikel ist sehr lang und relativ komplex. Das kann man sich natürlich auch alles noch durchlesen. Aber das sind die groben Eckpfeiler. Die Daten werden halt nicht dauerhaft gespeichert. Kein Shell-Zugriff. Und natürlich einen hohen Grad an Verschlüsselung. Und das übliche Apple gab Sicherheitsforschern Zugriff auf das System und so weiter und so fort. Das sind natürlich nach meiner Meinung auch Selbstverständlichkeiten, die ich einfach den einräumen sollte, um auch das System zu überprüfen und sicher zu gestalten. Das sind so die elementaren Eckpfeiler der Sicherheitsarchitektur. Und was, glaube ich, auch von vielen etwas falsch verstanden worden ist die ChatGPT-Einbindung. Ich habe einige Berichte gelesen, dass ChatGPT quasi das Rückenmark von Apple Intelligence ist. Das ist nach meiner Meinung nicht der Fall oder auch nach meiner Interpretation der ganzen Präsentation, weil ChatGPT muss quasi mehr oder weniger aktiviert werden. Und jedes Mal, wenn eine Anfrage an ChatGPT rausgeht, gibt es dann eine Warnung sozusagen, dass man das hauseigene System verlässt, dass Daten an ChatGPT gehen und dass dort eine Verarbeitung stattfindet. Aber das ist keine primäre Verarbeitung, das ist eine Verarbeitung, die in Anführungsstrichen in der dritten Hürde sozusagen stattfindet und dann stattfindet, wenn es mit den hauseigenen Mitteln nicht mehr funktioniert. So habe ich das verstanden. Das war das, was ich da herausgezogen habe aus der ganzen Geschichte. Und viele Dinge sind halt sehr, sehr datenschutzkonform gestaltet und Apple möchte sich auch mit vielen Dingen gar nicht identifizieren. Sieht man zum Beispiel auch darin, dass Apple Playground, das ist eine Möglichkeit, Bilder zu generieren, nur drei Stilmittel oder drei Stilrichtungen erlaubt. Und das sind alles Stilrichtungen, die nicht in fotorealistische Bilder oder wo man nicht aus der Generierung fotorealistische Bilder erhält. Es sind alles künstliche Darstellungen, Comic-Darstellungen etc., wo man sofort erkennt, dass das nichts mit Fotorealismus zu tun hat. Also wo man dem Thema Fake, Deepfakes aus dem Weg gehen möchte. Und das finde ich auch gut, dass sie sich den Schuh nicht anziehen wollen. Ne?
Ja.
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 Es ist, es hat sich doch vieles so dargestellt, wie wir das im Vorfeld besprochen beziehungsweise gesagt haben, wie wir oder was wir gerne oder wie wir die Lösung gerne implementiert sehen würden.
Ja.
Das hat sich jetzt dann doch bewahrheitet, beziehungsweise so sieht's momentan aus. Das ist das, was Apple sagt. Wir müssen mal gucken, wenn es wirklich live geht, vor allem wenn halt alle Funktionen nach und nach halt ausgerollt werden.
Ja.
Was bedeutet das halt dann letztendlich auch für die Aussagen, die Apple jetzt getroffen hat? Es werden ja zum Start nicht alle Features auch wirklich verfügbar sein. Mhm. Die werden ja nach und nach ausgerollt. Von daher mal gucken, was dann kommt. Vor allem, wann es dann wirklich auch zum Beispiel bei uns verfügbar sein wird.
Ja.
Weil sie haben, glaube ich, gesagt, innerhalb des Jahres oder eines Jahres? Wie waren das? Also bis Ende des Jahres oder bis
Ende des Jahres in den Staaten.
Bis Ende des Jahres, okay.
Aber
ja, in den
alles,
Staaten, ja, genau.
Alles, was darüber hinaus läuft,
im Jahr drauf,
alle da haben sie nichts gesagt. Da haben sie keinen Zeitplan gegeben. Ja. Und ich glaube.
Ich bin der Meinung, ich hatte in einem Artikel gelesen, in Bezug auf ein Jahr. Ich wusste nur nicht, ob das dieses Jahr der Fall sein soll, aber das war dann in Bezug auf Amerika und dann wird das wahrscheinlich schon gewesen sein, innerhalb eines Jahres oder des kommenden Jahres, also 2025, dann die anderen, ja, wobei, ja, ich denke mal so erste Jahreshälfte oder bevor der WWDC, werden wir da schon, denke ich mal, noch was sehen. Ist halt immer schwierig, ja, das muss halt an möglichst viele Sprachen ja auch angepasst werden.
Ja.
Von daher, ja, sie hatten ja auch gesagt, wer die Beta, beziehungsweise wer die Funktion nutzen will, ja, das Device muss halt auch in Englisch laufen, ja.
Ja, logisch.
Von
ja.
daher, ja.
Ja, und ich, also alles das, was wir jetzt gesehen haben und das, was jetzt gezeigt worden ist, das zeigt mir, dass Apple mit sehr, sehr viel Besonnenheit an das Thema rangegangen ist und sich sehr stark um Datenschutz bemüht. Mhm. Und das nicht so, oder man sieht, dass sie nicht so den Weg einschlagen, wie es jetzt die Mitbewerber getan haben. Dass sie das etwas mehr als stark kontextbezogenen Assistenten sehen oder als stark kontextbezogene AI sehen, die alle oder zum größten Teil versucht, die Inhalte oder die Informationen oder die ganze Assistenzgeschichte aus den Inhalten von dem Gerät herzustellen und auch das Ganze auf dem Gerät zu generieren. Und das braucht auf dem Device, on device und nur ganz vereinzelt die Daten in die Cloud schickt, wenn es halt nicht anders geht. Und das bedeutet natürlich auch, dass man da einen gewissen Cut gemacht hat. Das heißt, man braucht wirklich einen A17 Pro Chip und selbst innerhalb der iPhone 15 Serie gibt es da eine Differenzierung. Ein Standard iPhone 15, egal ob Pro, egal.
Differenzierung ist ein Begriff aus der Didaktik. Er bezeichnet durch Organisation.
Jetzt hat Siri auch noch sich eingemischt.
Hat sich angesprochen.
Hat sich angesprochen gefühlt. Sonst gibt die dumme Nuss mir keine vernünftigen Antworten und mitten im Podcast gibt sie ja irgendwas von sich. Ja, also man braucht ein A17 Pro und selbst ein Standard iPhone 15 Chip oder ein Standard iPhone 15 kommt damit nicht zurecht. Auch nicht, was ja viele vermutet haben und das haben wir ja auch vermutet, auch nicht, wenn man sagt, ja gut, man lagert das auf die Cloud aus und man geht dann halt vom Device weg, man geht dann in die Cloud, das funktioniert auch nicht. Also
ja, das ist halt dem Modell einfach geschuldet, was Apple fährt. Sie wollen halt möglichst viel on-device machen.
Ja.
Und anscheinend ist es halt sehr RAM-hungrig.
Das ist, denke ich, auch der Hauptgrund. Viele haben ja gesagt, ja, das ist Upselling, man will Geräte verkaufen etc.
Ja,
nein,
Power und
glaube ich nicht.
Gerade M1 im Vergleich halt auch zu den iPhones dann gerade, ja, die liegen ja, was halt die Rechenleistung betrifft, ja sogar noch drunter.
Genau.
Aber man muss halt da auch wieder gucken, RAM.
Richtig.
Ist halt, oder die Untergrenze vom RAM ist halt da der M1 noch mit drinne. Und wobei Apple von dem, was sie angekündigt haben, ja, also ich denke mal, da, wenn man es großzügig interpretiert, arbeiten sie dran, das eventuell auch noch ein bisschen zu optimieren und vielleicht ist zumindest mal oder wird es vielleicht noch runtertropfen, ja, ob das wirklich dann der Fall sein wird, muss man mal abwarten, aber ich bin da noch nicht ganz so hoffnungslos. Ja,
ja.
Von daher,
das
für mich ist die Hoffnung da noch nicht gestorben. Ja,
ja, man muss ja auch erstmal zwei Punkte sehen oder man muss erstmal einen Punkt sehen, bis das Ganze komplett ausgerollt ist. Das dauert ja erst nochmal ein wenig.
Genau.
Bedeutet, ich meine, in den Staaten müssen sich die Leute etwas eher darüber Gedanken machen, weil es dann natürlich zuerst ausgerollt wird. Aber bei uns in Deutschland, das wird erst noch ein wenig dauern. So, und der zweite Punkt ist auch, ich glaube, es ist auch ganz gut so, dass es nicht so auf einmal, dass man nicht so eine Massenkompatibilität hat, weil Apple muss erstmal schauen, wie die Serverauslastung funktioniert, wie groß die Anfragen, wie stark die Anfragen sein werden. Bei der ganzen Kapazität Geschichte
muss man auch entsprechend erstmal ausbauen, ja.
Und das ist auch, denke ich, ganz gut so, dass nur ein ganz kleiner Teil davon erstmal kompatibel sein wird, sprich die A17 Pro-Geräte und natürlich die ganze M-Serie. Ab M1 bis M4 hat man natürlich Kompatibilität. Und das ist ja auch nicht zu unterschätzen.
Erstmal der US-Markt, ja, alles ist ja.
Genau. Und
das schränkt sich ja auch nochmal ein. Ja.
Und positiv ist natürlich auch, dass ganz viel halt auch on-device funktioniert. Das entlastet natürlich auch die Server. Das ist aber auch alles, das ist auch ein Punkt, wo man noch ein bisschen Erfahrung haben muss. Wie wird es dann in der Realität ablaufen? Man kann sich das natürlich alles hochrechnen. Man kann das in der Theorie ableiten, was ungefähr passieren wird, wie ungefähr die Server belastet werden. Aber Theorie und Praxis liegen auch immer ein bisschen auseinander. Und das ist natürlich das Problem, dass Apple in der Vergangenheit immer sehr RAM-sparsam unterwegs war, auch bei den iPhones. Im Gegensatz zum Beispiel bei Android, da sind die Geräte ja vollgeknallt bis zum Anschlag schon in der Mittelklasse mit RAM. Das ist ja eine ganz andere Kultur, die da RAM-technisch bei Android aufgebaut worden ist. Und Apple war ja schon immer sehr, sehr knauserig, was den RAM anbelangt. Nicht nur bei den iPhones, sondern auch bei den Macs. Und von daher fällt dir das jetzt ein wenig auf die Füße, ne? Dass da immer mit den RAM-Modulen oder mit dem RAM-Speicher gespart worden ist. Was in der Vergangenheit auch immer gut funktioniert hat, weil das iOS gut optimiert war, RAM-technisch.
Ja.
Naja, muss man sehen. Also den Punkt Upselling, den kann ich nicht unterstreichen oder diese These. Dieser These folge
ich glaube
ich
mal, da hat Apple hat definitiv nichts dagegen, wenn halt jemand deswegen jetzt zum 16er greift.
Ja.
Das definitiv. Oder aber sich dann vielleicht jetzt auch nochmal für einen 15 Pro entscheidet, wenn er jetzt gerade kaufen muss. Aber ich sehe es nicht ganz so schwarz wie andere, dass es jetzt wie gesagt, halt absichtlich ist, ja, dass man halt da neue Geräte verkaufen will, auch an Leute, die sich jetzt vielleicht erst gerade einen 15er gekauft haben, dass man die dazu im Prinzip in Anführungszeichen zwingen will, halt da das Upgrade zu machen. Ob die AI-Tools jetzt wirklich so ein zwingender Grund sein kann, mal dahingestellt. Mhm. Ich denke, bei einigen wird es Begehrlichkeiten auslösen, definitiv, ja. Man will ja auch den letzten heißen Scheiß unbedingt haben. Und wie gesagt, ich habe noch Hoffnung, dass wenn sie halt das System weiter optimieren können, es da vielleicht auch noch mal ein bisschen runtertropfen kann. Mhm. Wann das der Fall sein wird, ja, ob es passiert, muss man mal abwarten. Aber ich habe da definitiv Hoffnung.
Ja, aber wie gesagt, auch wenn es nicht der Fall sein wird, wir stehen erst am Anfang. Das wird eine lange Reise sein, die Apple da gehen will.
Oder, ja, erfahrungsgemäß, genau, Apple hat sich Zeit gelassen bis jetzt.
Und wird sich auch in Zukunft Zeit lassen. Also da wird nichts übers Knie gebrochen. Das hat man eindeutig auf der WWDC gesehen oder bei der Keynote gesehen, dass das kein Projekt ist, was jetzt innerhalb von ein paar Monaten vollständig abgeschlossen sein wird. Es wird eine lange Reise sein und das wird sich permanent weiterentwickeln. Mhm. Und ich finde es auch sehr gut, wie ich es eben schon gesagt habe, dass Apple mit einer gewissen Besonnenheit herangeht und mit Fingerspitzengefühl im Gegensatz zu vielen, vielen marktbegleitenden Anbietern. Und das wird sich zeigen, wie gut sich das durchsetzen wird und wie gut es angenommen wird. Und im Moment können wir so viel noch gar nicht sagen. Wir haben nur eine Präsentation gesehen. Wir haben noch nichts in Real Life gesehen, etc. Schauen wir mal. Ja. Wir haben ja immer den Vergleich gehabt, dass die Zahnpasta aus der Tube ist und dass es Leitplanken braucht für das Ganze. Und ich habe so das Gefühl und ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass Apple sich dessen bewusst ist und vernünftige Leitplanken aufstellen will und auch aufgestellt hat. Und dass das doch in relativ guten Händen ist. Schauen wir mal. Und die ChatGPT-Geschichte, dass das noch an Bord ist oder dass das noch angebunden worden ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirtschaftliche Hintergründe hat. Nicht wirtschaftliche Hintergründe, dass ChatGPT bezahlt, da gab es ja auch Berichte, da soll kein Geld laufen, kein Geld fließen. Ja,
in keine Richtung.
In keine Richtung. Ja gut, es wär auch schlimm, wenn wenn Apple noch bezahlen, es wäre auch schlimm, wenn ChatGPT noch bezahlen. Es wäre in beide Richtungen irgendwie schlimm, wenn was laufen würde.
Nee, also wenn man mal Google und Google
zahlt. Ja, Google verdient ja
ordentlich
20 Google Milliarden im Jahr, glaube ich, ne? Was war das, ja?
Nee, zahlt Google Apple, ja.
Zahlt Google Apple, ja, genau.
So genau. Ist es. Und da war ja die Frage, wenn Apple Gemini nutzen wollte, wie viel würde da verrechnet werden oder würde Google in Zukunft überhaupt noch was zahlen?
Genau.
Da ging es ja anscheinend wirklich darum, dass da Geld fließen soll von Apple in Richtung Google. Von daher, wie gesagt, dieses wir bieten euch, also Apple bietet ChatGPT halt die Möglichkeit, wie gesagt, dass wir das nutzen, ja, und ChatGPT rechnet anscheinend damit, dass sie von den Nutzern einige halt auf die Pro-Plattform hieven können, ja, auf das Bezahlangebot. Mal gucken, wie da die Conversion Rate sein wird, ja, ob da wirklich dann Leute so angefixt werden, dass sie halt eventuell da auch noch zahlen wollen an ChatGPT. Und der Plan fängt ja irgendwo, glaube ich, mal im 20er Monat an. Also von daher viel Erfolg. Mal gespannt, ja, inwieweit sich das dann wirklich für beide rechnet. Ja.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, wenn es ganz blöd läuft, dass ChatGPT dadurch die Kosten hat, weil es läuft ja über die Azure Cloud oder über die Azure-Infrastruktur bei Microsoft. Und je mehr Zugriffe auf den Servern stattfindet, je mehr die belastet werden, je höher sind natürlich auch die Kosten. Letztendlich. Das könnte auch ein Problem sein. Also,
Ja.
Also und sie haben sich ja auch noch offen gelassen, dass eventuell in Zukunft noch andere Anbieter angebunden werden könnten. Also, das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Das wurde ja auch, glaube ich, direkt angesprochen auf der WWDC.
Ja.
Ja, also ich habe grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl bei der ganzen Geschichte, dass Apple sich dessen bewusst ist, was sie da anfassen und dass sie das mit sehr viel Reflexion getan haben. Also bisher hat es auf mich den Eindruck gemacht. Und das hat mich doch sehr, ja, sehr positiv zurückgelassen nach der WWDC oder nach der Keynote. Und ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Es gab natürlich auch noch eine ganz, ganz kritische Stimme, in Anführungsstrichen kritisch, dass die Firma Jamf, das ist eines der größten MDM-Anbieter, also Mobile Device Management Anbieter überhaupt, also der ist ja weltweit aktiv, also das ist schon ein Platzhirsch, sage ich jetzt mal, der fordert, dass Apple Intelligence komplett deaktivierbar ist. Kann ich verstehen. Allerdings gibt es ja natürlich immer noch zwischen den ganzen Schwarz-Weiß-Geschichten auch noch Grautöne. Und das sollte man vielleicht auch etwas anders angehen, das Ganze, ob man es deaktivieren kann oder ob man das granularer anpassen kann. Ich weiß es nicht. Auch Konzerne und Unternehmen sollten sich mit dem Thema AI beschäftigen. Natürlich mit einem gewissen Maß an Datenschutz und Datensicherheit. Aber ob es dann der Weg ist, das Ganze komplett zu deaktivieren, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also man sollte sich, denke ich, auf andere Art und Weise damit auseinandersetzen. Sicherlich datenschutzkonform, aber einfach was komplett auszuschalten, ob das der richtige Weg ist, steht nach meiner Meinung auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja. Und außerdem wissen wir noch gar nicht, ob es komplett zu deaktivieren ist. Also da gibt es kein Statement zu. Wir haben noch keine Beta, wir haben keine Testmöglichkeiten, wir haben ja gar nichts. Das ist ja eine Frage, die noch gar nicht beantwortet worden ist.
Die Frage ist halt, inwieweit kann man halt diese Kommunikation nach außen halt abstellen. Ich glaube, die ganzen Features on device, die laufen, sind nicht mal das Problem. Ja, das Problem ist halt, inwieweit werden gerade betrieblich sensible Daten eventuell, ja, und wenn es auch aus Unwissenheit ist, nach außen transportiert. Da haben wir ja einmal das, was Apple sagt, ja, kontextsensitive Daten werden halt nicht in die Cloud geschoben, beziehungsweise verlassen ja auch nicht unsere eigenen Server. Das ist halt die Frage, inwieweit ist da wirklich sichergestellt, dass meine Firmeninterna nirgends irgendwo, gerade auch bei einem, wie gesagt, ChatGPT oder einem anderen Third-Party-Tool halt landen.
Ja, richtig.
Weil, wie gesagt, alles, was on-device läuft, ja, und da halt nicht rausgeht, ist, denke ich mal, auch nicht das Problem. Alles andere ist hoffentlich irgendwo einstellbar, dass da halt, wie gesagt, nicht aus Versehen irgendwo halt was auf einmal für andere über den ChatGPT, in dem Fall Dienstleister, halt dann eventuell dann als Info zur Verfügung steht. Ja.
Ja.
Aber
das wissen wir ja zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht.
Nee, da müssen wir uns halt auf die Aussage von Apple verlassen, ja.
Nein, wir wissen auch noch nicht, wie granular es zu konfigurieren ist.
Also das, ja,
das, klar. Das wissen wir ja nicht.
Genau.
Ja? Oder ob es deaktivierbar ist, ob es granular zu konfigurieren ist, das ist alles noch nicht beantwortet. Ich meine, natürlich kann ich verstehen, dass Jamf sofort den Appell an Apple richtet und sagt, ja, achtet auf die Datensicherheit, wir möchten gerne, dass es deaktivierbar ist. Ja, kann ich alles nachvollziehen, aber dass man jetzt gleich so einen großen Aufriss machen muss, vielleicht hätte man Apple auch erstmal kontaktieren können, wie schaut es denn aus, wie ist es denn, könnt ihr da ein paar Informationen rausgeben etc. Man muss jetzt nicht gleich so die Riesenwelle schlagen, ist meine Meinung. Natürlich ist sowas medienwirksamer, als wenn man jetzt erstmal auf diplomatischen Wegen den Kontakt sucht, sage ich jetzt mal. Aber okay. So hat man sich auch wieder ins Gerede gebracht, ist auch irgendwo Marketing.
Ja, auf die Art und Weise hat man vielleicht auch seine Kunden mal für das Thema sensibilisiert.
Ja gut, die mittelfristige Lösung ist ja, man verwendet erst einmal Geräte, die nicht Apple Intelligence kompatibel sind. Aber das wird sich ja auch mit der Zeit erledigen, das Thema.
Selbst die Geräte, die kompatibel sind, muss man nicht zwangsläufig auf 18 updaten.
Wäre eine Möglichkeit, könnte man machen. Aber auch das ändert sich dann irgendwann einmal. Das ist ja nur eine mittelfristige Lösung.
Ja klar, irgendwann kaufst du ein neues Gerät und da ist 18 vorinstalliert.
Zum Beispiel. Oder es gibt für die alten Systeme keine Sicherheitsupdates mehr. Ne?
Das ist auch nochmal so ein anderes Thema. Da haben wir ja auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass wir auch noch für Geräte, die nicht mehr iOS update-fähig sind, aber da die noch Sicherheitsupdates erhalten haben, Ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema, das lässt sich definitiv auch trennen in gewissem Maß. Ja, die Frage ist halt, inwieweit will man oder kann man das noch in Zukunft dann als Apple auch unterstützen? Wie weit macht es für mich als Nutzer Sinn? Aber irgendwann kommst du einfach dahin, dass du ein neues Gerät kaufst und es kommt halt pre-installed. Ja, mit dem, sei es jetzt Sequoia, sei es jetzt iOS 18, sei es iPad OS 18, irgendwann hast du den Zeitpunkt erreicht, ja. Da ist, da kommt es einfach aus, right out of the box, ja, wie es so schön heißt, kommt es halt mit den Features, und da ist halt erst die Frage, inwieweit kannst du, wie gesagt, auch gerade diese Kommunikation nach außen halt abstellen oder konfigurieren, wie weit kannst oder wie feintunen kannst du es. Mhm. Und da, ich denke, Apple ist sich der Thematik bewusst.
Ja.
Gerade weil sie ja auch im Businessumfeld stark dabei sind.
Ja.
Auch macOS, ja, mhm, im Businessumfeld ja eingesetzt. Von daher, entweder sind sie sich so sicher, dass nichts passieren kann. Ja. Dann müssen sie das halt entsprechend auch kommunizieren und Überzeugungsarbeit leisten. Ansonsten kann es passieren, dass dann die Geräte nicht entsprechend gekauft werden. Mhm. Oder aber die Features sind da fürs Pro-Umfeld. Oder fürs Business-Umfeld in dem Fall. Aber auch das müsste ja dann irgendwo mal entsprechend kommuniziert werden.
Also sie scheinen sich ihrer Sicherheit oder die Sicherheitsmaßnahmen, die sie ergriffen haben oder die sie halt auch vorgestellt haben, Private Cloud technisch gesehen, ja, sehr sicher zu sein. Aber ob das dann auch wirklich so ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja,
beziehungsweise du musst dann halt ordentlich Überzeugungsarbeit leisten können und das auch entsprechend kommunizieren, deinem Businessumfeld gegenüber. Weil ansonsten, Microsoft hat ja auch schon zurückgerudert, ja, und hat gesagt, das Ausrollen des Features schieben wir erstmal nach hinten, weil halt die Sicherheitsbedenken einfach da sind, gerade im Businessumfeld. Von daher mal gucken, was die Reaktion von Apple sein wird, ja.
Also meinst du die Recall-Funktion, ja?
Zum Beispiel,
ja. Ja, das war ja auch, das ist ja mal ein ganz anderer Punkt. Recall,
Auf dem Papier ein tolles Feature, aber was bedeutet das halt, ja?
Also ich finde das Feature gar nicht so toll. Also bei mir läuft es da eiskalt den Rücken runter. Aber okay. Du hast Daten, die erhoben worden sind, die liegen quasi auf dem Rechner und die sind erstmal da.
Ja,
und
die liegen bei dir lokal auf dem Rechner.
Ja, aber so sicher, wie sie es geschildert haben, ist das Ganze ja nicht. Ja?
Das ist halt die Frage, ja.
Ja.
Deswegen, also sie haben ja den Rollout momentan erstmal nach hinten geschoben, von daher mal abwarten, was da noch kommt und welche Veränderungen vielleicht noch kommen.
Und das Beste ist in jedem Fall erstmal die Daten nicht zu erheben, weil was nicht erhoben worden ist, ist mehr oder weniger auch nicht hackbar.
Ja, das ist was Apple sagt, wie gesagt, oder was sie halt in Bezug auf kontextsensitive
Daten auf dem Server, genau.
Daten halt meint.
Die Daten werden zwar in irgendeiner Weise kurzzeitig zwischengespeichert, aber danach sofort wieder gelöscht.
Außer du hast einen Bug wie in der Fotolibrary zuletzt, ja, und dann tauchen auf einmal aus irgendeinem Backup die Bilder wieder auf. Also das sind alles so Themen, ja, wie gesagt.
Ja, da habe ich auch sofort dran gedacht, wo ich diese ganzen Geschichten verfolgt habe, was sie alles gesagt haben zu ihren Sicherheitsmaßnahmen etc., habe ich sofort dran gedacht, war da nicht was mit den Fotos, die dann doch wieder aufgetaucht sind. Ja, das ist wohl wahr. Und das zeigt auch wieder, Sicherheit ist kein Zustand, Sicherheit ist ein Prozess, der laufend in Frage gestellt werden muss und laufend überprüft werden muss und immer wieder aktualisiert werden muss auf die aktuellen Gegebenheiten oder auf die aktuellen Erkenntnisse. Und hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ich gehe auch davon aus, dass dieses System nicht hundertprozentig sicher ist, ganz klar. Es bleibt spannend und es war auch spannend, das Ganze anzusehen, und es sah auch sehr, sehr schön aus, was es alles kann. Und wir werden sehen, wie Apple das weiterhin angehen wird. Eines ist sicher, es wird lange dauern, bis es alle erreichen, bis es alle erreicht, das Ganze.
Auf jeden Fall. Ich denke mal, mit der 16 ist jetzt ein guter Anfang. Mit 17, denke ich mal, werden wir es hier auf jeden Fall in Deutschland auch in einem, ob im vollen Umfang oder haben, ist die andere Frage. Aber selbst wenn wir das aktuelle Feature-Set dann haben, ja, das wird ja stetig, also die Entwicklung wird dann nicht stehen bleiben. Ja.
Absolut. Und naja, gut, ich, wie gesagt, ich hätte mir etwas mehr Kommunikation gewünscht, warum es nur ab dem 17 Pro kompatibel ist. Sie hätten ja einfach nur sagen können, hey, es liegt am RAM, wir brauchen eine gewisse Basis an RAM-Speicher.
Wie gesagt, ich denke mal, ein Grund, warum sie es nicht so kommuniziert haben, ist, weil sie da noch an Optimierungen arbeiten.
Du das glaubst immer noch daran, dass es noch runtertropfen wird. Ich glaube auch noch daran.
Ob es passieren wird, ist die andere Frage. Das ist halt natürlich stark abhängig davon, inwieweit können sie es halt weiter optimieren, beziehungsweise wie gut wird es auf den Systemen laufen, weil eine Sache ist ja, es kann drauf laufen, die andere ist, läuft es in dem Umfang, wie Apple damit zufrieden ist. Weil ich als Nutzer könnte mit einer 5-Minuten- oder mit einer 5-minütigen Bearbeitungszeit, bis die Antwort kommt, vielleicht leben. Ja.
5 Minuten?
Ist übertrieben. Wie gesagt,
okay.
Dass es halt nicht so schnell läuft wie auf dem 16er oder auf dem 15 Pro oder so, okay, dann da dauert die Antwort eben ein bisschen länger. Wie gesagt, ich könnte mich vielleicht damit, wie gesagt, die 5 war jetzt mal so in den Raum geschmissen.
Ja,
aber ich könnte mich vielleicht damit anfreunden, aber das ist, wie gesagt, für Apple oder für den Großteil der Nutzer vielleicht keine Lösung, ja. Deswegen die Frage halt, kriegen sie es hin, dass sie damit zufrieden sind, ja. Das ist halt die Frage, aber ich denke, dass sie daran arbeiten. Das ist ja auch mit eins der Themen, ja, oder mit der Veröffentlichung, die sie ja hatten, auch gerade in Bezug auf Algorithmen in dem Bereich, die halt on-device laufen und inwieweit man die halt auf die gegebenen Hardware-Einschränkungen halt runterbrechen kann. Und ich denke, das ist nach wie vor ein lebender Prozess, ja, an dem Apple arbeitet. Und wenn sie da eine zufriedenstellende Lösung finden, heißt es auf einmal, okay, wir haben eine Lösung gefunden. Das bedeutet, wir können auch eventuell mit 6 Megabyte RAM arbeiten, brauchen aber
Gigabyte.
Vielleicht Gigabyte.
Megabyte wäre geil.
Können halt mit weniger uns zufrieden geben, brauchen aber vielleicht eine andere Voraussetzung, die vielleicht erst ab dem 15er oder ab dem 14 Pro oder so halt gegeben ist. Aber wir holen halt dann, keine Ahnung, mit dem finalen Release holen wir vielleicht noch ein paar mehr ab. Ich denke, wie gesagt, ich bin da guter Hoffnung, dass Apple daran zumindest arbeitet, ob es dann von Erfolg dann oder ob es ein Erfolg dann sein wird oder ob sie es umsetzen können, eine andere Frage. Aber ich denke, der Drops ist zumindest mal intern bei Apple da noch nicht gelutscht. Ja, da ist noch nichts in Stein gemeißelt. Und wie gesagt, bin da guter Hoffnung, dass vielleicht dann doch noch was kommt. Ja.
Das wird sich zeigen. Spannend wird ja auch noch, wie viel Gigabyte Speicher das 16er bekommen wird.
Genau, ja.
Wie hoch sie da gehen werden. 12, 16 etc. Naja, im Moment haben wir ja 8 Gigabyte im A17 Pro.
Also ich denke nicht, dass wir 16 sehen.
Nee, aber vielleicht 12. Ja gut, Apple, ich meine, vielleicht lernt Apple endlich daraus, in Anführungsstrichen, nicht mehr so knauserig beim RAM zu sein.
Nö.
Meinst du nicht?
Mit 8, nee, wenn sie es mit 8 hinbekommen haben und momentan keinen Bedarf sehen, dass wir jetzt unbedingt 12 oder 16 brauchen mit der 17er Generation oder mit, wie gesagt, mit iOS 19 oder mit iOS 20, ja, mit den Features, die sie planen für Apple AI, für Apple Intelligence, dann werden wir wahrscheinlich entweder noch 8 sehen, zumindest mal in den Nicht-Pro-Modellen, vielleicht 10 in den Pro-Modellen, aber die werden da keine Sprünge auf 16 machen. Warum auch?
Naja, um sich ein bisschen Headspace zu lassen.
Nee.
Kannst nicht.
Die arbeiten an Apple Intelligence nicht erst seit gestern.
Ja.
Von daher, wie gesagt, die haben jetzt 8 definitiv als funktionierend definiert. Und werden da definitiv an genauso sparsam an RAM arbeiten mit den Modellen, die sie da für Apple Intelligence haben, wie in der Vergangenheit generell mit iOS, und werden die Strategie da definitiv weiterfahren, die sie in der Vergangenheit hatten. Ich sehe da nicht, dass sie da jetzt auf Verdacht hingehen und mal 16 Gigabyte RAM in die nächsten iPhone-Generationen reinstopfen, um da eventuell gewappnet zu sein. Nee, die fahren da genauso untere Kante wie in der Vergangenheit auch. Das muss uns nicht gefallen.
Naja.
Aber das, wie gesagt, da wird Apple definitiv weitermachen. Wie gesagt, dass wir jetzt 10, eventuell 12 sehen in den Pro-Modellen, könnte sein. Also 10 vielleicht. Wie gesagt, 12. Mehr denke ich auf keinen Fall.
Ja, gut.
Wir reden hier über Apple.
Ja, das ist so. Ja. Ja, okay. Die RAM-Diskussion, die haben wir ja schon seit Jahren. Ja. Erst in den Macs und jetzt haben wir sie auch bei den iPhones.
Ich denke mal, es wurde erst ein Thema mit den M-Prozessoren. Und vorher war das eigentlich nie ein Thema. Sagen wir mal, nie ein Thema außerhalb der Tech-Bubble. Das war für einen normalen Nutzer nie ein Ding. iOS hat funktioniert. Wie viel RAM da drin ist, mein Gott, war nie ein Tech-Spec von Apple. Das kam, denke ich mal, oder es fing wirklich erst an mit dem M1. Aktuell die Diskussion halt in Bezug auf Apple Intelligence. Das wird uns, denke ich mal, auf jeden Fall auch gerade mit den 16ern nochmal verfolgen. Gerade um zu sehen auch, wie viel RAM haben wir tatsächlich in den Geräten drin. Ja, das wird halt nochmal spannend.
Ja.
Weil das auch nochmal zeigen wird, wie zukunftssicher sind eventuell die 15 Pros. Aber ich denke mal, mit Apple Intelligence wird uns da zumindest mal bis iOS 20, denke ich mal, nichts passieren, was jetzt die 15 Pro betrifft. Die sind jetzt erstmal gesetzt.
Richtig.
Denke ich, aktuell das Maß der Dinge. Vielleicht wird es dann nochmal Features geben an Zusatzfeatures, die dann mit, wie gesagt, ich denke mal erst ab 20 kommen, die vielleicht dann in 16er oder in 17er voraussetzen. Aber
ja.
Ja. Das ist ja noch so Glaskugel.
Naja, klar. Eines ist sicher, hätte ich diese Informationen vorher gehabt, hätte ich mich nicht für ein 15 Plus entschieden. Dann hätte ich ein Pro-Gerät genommen.
Ja, das konntest du zu dem Zeitpunkt nicht wissen.
Nee, das konnte kaum einer wissen. Ne?
Ja. Die Frage ist halt, welche Auswirkungen hätte das eventuell jetzt auf den Gebrauchtmarkt?
Oder was hat das für Auswirkungen bei den Beratungsgesprächen im Apple Store?
Ich denke keine.
Okay. Also,
wenn
jemand
kommst und sagst hier Apple Intelligence und bla bla bla, denke ich mal, wird das rauslaufen wie bisher auch. Welche Anforderungen hast du? Was willst du machen mit dem Gerät? Würde das 15er für dich ausreichen? Ich denke nicht, dass Apple von sich aus sagt, ah ja, greif hier wegen Apple Intelligence hier doch besser zu dem Gerät.
Also, wenn zu mir ein Kunde kommen würde,
zu dir ist ja wieder eine ganz andere Frage.
Oder generell, egal, also wenn mich jetzt jemand fragt, der ein zukunftssicheres oder der vorhat, das Gerät etwas länger einzusetzen, sagen wir es mal so.
Ja, okay, da sagst du kauf dir 16er.
Ja, aber der jetzt akut ein Gerät braucht und nicht, also jetzt, der jetzt unbedingt so jetzt ein Gerät kaufen möchte, den würde ich nicht zu einem 15er Standardgerät raten. Wenn der auch vorhat, es auf lange Sicht einzusetzen.
Wenn der mit AI nichts am Hut hat.
Ja, aber dieses
Sicherheitsbedenken hat.
Ja, okay.
Weil, wie gesagt, du wirst an Apple Intelligence bei einem Pro nicht vorbeikommen. Das wird installiert. Und inwieweit man das wirklich abstellen kann, das wissen wir ja
auch. Ja, das haben wir gerade diskutiert. Aber dieses Apple Intelligence zieht sich ja durch das ganze System wie ein roter Faden. Im Prinzip,
wenn du halt diese Funktion nutzen willst. Wenn du sagst, AI ist böse und das will ich nicht nutzen, kommst du momentan nur daran vorbei, wenn du halt nicht zu einem Apple Intelligence kompatiblen Gerät greifst.
Das ist richtig. Aber angenommen, ich bin dem gegenüber offen aufgestellt, dem ganzen Thema.
Klar, wenn du es haben willst, kommst du an dem Thema Pro ja nicht vorbei.
So ist es. Dann brauchst du ein Pro-Gerät.
Genau.
Genau. Gut. Dann haben wir das doch meiner Meinung nach ganz gut abgearbeitet, das Thema, auch wenn wir jetzt nicht auf die ganzen AI-Funktionen oder man darf es ja jetzt nicht AI aussprechen, weil das kann ja zweierlei bedeuten. Also man muss ja leider Apple Intelligence sagen, weil AI in der breiten Masse ja anders interpretiert wird. Also muss man es vollkommen aussprechen oder voll aussprechen, das Ganze. Ob sich Apple mit der Bezeichnung einen Gefallen getan hat, ist natürlich auch mal eine ganz andere Frage.
Ich denke schon, ja.
Meinst du? Okay.
Ja, aus Marketing-Sicht ist das, denke ich mal, eine sehr gute Lösung. Du bleibst in der Abkürzung bei AI. Also das weiß jeder, um was es geht. Auch bei Apple Intelligence weiß im Prinzip jeder, worum es geht. Aber sie haben die klare Differenzierung zu Cloud und Third Party geschaffen, indem sie in Bezug auf Apple Intelligence von ihrer eigenen Lösung halt sprechen. Denke ich mal, haben sie gut gemacht, ja. Mhm.
Obwohl AI natürlich bei anderen Leuten ganz anders aufgenommen wird. Ne? Also zum jetzigen Zeitpunkt interpretiert das AI keiner mit Apple Intelligence.
Hm? Würde ich jetzt so nicht sagen, weil das Apple Intelligence ist ja im Prinzip das, was du mit AI verbindest.
Ja, aber AI bedeutet ja im Grunde was ganz anderes. Artificial Intelligence.
Nö. Das ist ja auch genau das, was Apple ja auch jetzt macht. Weil alle Funktionen, die du jetzt gesehen hast, werden ja generell eigentlich mit dem Begriff AI in Verbindung gebracht. Sei es jetzt die Schrifterkennung beziehungsweise das, was sie gezeigt haben, wird ja generell mit dem Thema AI beschrieben, auch wenn es nicht per se AI ist, ja, wird ja mit AI beschrieben. Die Features hast du ja, plus halt Apple Intelligence, du hast halt die Apple Cloud, ja, und kontextsensitiv und was weiß ich was, ja, und die Schnittstelle zu GPT, ja, und die Daten verlassen nicht dein Gerät und bla bla bla. Das ist halt das, was Apple über den Begriff Apple Intelligence halt definiert.
Ja, so kann man das sehen. Okay, ja.
Ja, der Begriff AI wird sowieso in vielem falsch verwendet, ja.
Ja, das ist wahr. Aber das liegt doch daran, weil viele Firmen einfach AI draufschreiben, wo gar kein AI drin ist.
Ja, beziehungsweise wie wird halt AI definiert? Das ist halt.
Ja, gut. Okay, jetzt lass uns das Thema irgendwie komplett mal abschließen. und wir schauen, was die Zukunft bringen wird. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Hast du noch was zu sagen?
Dazu? Nö.
Okay. Was war denn dein WWDC-Highlight? Gab's da was?
In Bezug auf das, was sie jetzt vorgestellt haben an Features und.
Ja, sei es.
Ein Lowlight war definitiv iPad OS 18.
Richtig, kann ich unterschreiben.
Aber wie gesagt, ich bin eigentlich nicht wirklich enttäuscht worden. Es ist halt nur schade, dass es halt wieder so stiefmütterlich behandelt wird. Klar, das ganze Thema Apple Intelligence oder so, was kommt, ja, aber das hast du ja, das ist ja nichts iPad-Exklusives, ja. Und selbst wenn, wäre es underwhelming gewesen, ja, weil man sich doch mehr erhofft hätte, ja, in Bezug auf iOS 18. Aber das ist vielleicht auch wieder dieses alte Denken, ja, dass man sich mehr von der Computerplattform erhofft jetzt als iOS, beziehungsweise iPadOS. Mag vielleicht auch die falsche Herangehensweise sein, aber da haben wir in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen, ja. Ich oder verspreche mir sehr viel in Bezug auf Apple Intelligence. Und das ist eigentlich auch so das gewesen, wo wir ja erwartet haben, wo es hauptsächlich drum gehen wird. Ja, es war ja auch mit eigentlich der Teil im Prinzip von der WWDC. Von daher muss man mal gucken, oder müssen wir abwarten, wann es halt nach Deutschland kommt. Ich habe kein kompatibles Gerät. Bis dahin werde ich eins haben wahrscheinlich, ja, weil ich bin ja mit dem 13er unterwegs. Sehe mich jetzt eigentlich nicht gezwungen, unbedingt zum 16er abzugraden, weil mein 13er auch noch so gut funktioniert. Und das 16er abseits von iOS 18 und Apple Intelligence jetzt wahrscheinlich nicht die Features bietet, die ich jetzt unbedingt als Upgrade notwendig sehe. Mhm. Von daher habe ich da noch ein bisschen Zeit. Hab beim 15er sowieso mit der Pro-Serie geliebäugelt. Also würde ich jetzt beim 16er doch noch zugreifen, weil ich dann, wenn es kommt, dann auch ein Gerät haben will oder schon ein Gerät haben will, wo ich dann einfach nur das Update installieren muss und kann dann direkt mit rumspielen, würde ich wahrscheinlich sowieso zu der Pro-Serie greifen, auch wenn die nicht Pro-16er, gehe ich davon aus, halt kompatibel sein wird, beziehungsweise Apple Intelligence unterstützt, würde ich wahrscheinlich doch zum Pro greifen. Aber da muss man mal gucken, was dann im September überhaupt an Geräten kommt, ja, was die Features sein werden. Von daher, wie gesagt, für mich auf jeden Fall halt Apple Intelligence. Mal gucken, was da wirklich zum Start an Features da sein wird und was dann an Features da sein wird, wenn es halt bei uns kommt. Was interessiert mich der amerikanische Markt? Ja, ich würde nicht hingehen und meine Region und das OS auf Englisch stellen, ja, nur um dann halt, ja, wie gesagt, Apple Intelligence nutzen zu können. Ja. Das ist genauso wie jetzt eine iOS 18 Beta zu installieren, um mal zu gucken, nee, aus dem Alter bin ich raus. Ja, vor allem, selbst wenn du sagst, ja, ich habe aber ein 15 Pro und will mir die AI-Features angucken, die sind momentan eh noch nicht da. Und wie gesagt, du müsstest dein Gerät auf Englisch nutzen. Ja, da habe ich dann auch wieder keinen Bock drauf. Ja,
ja, so ist das. Ja, also ich habe so ein paar Funktionen, jetzt abgesehen von Apple Intelligence, was mir halt daran im Allgemeinen sehr gut gefällt, das ist die Herangehensweise von Apple. Das haben wir eben ja gerade sehr, sehr ausführlich beleuchtet, dass sie da sehr besonnen rangehen und dass halt fast oder ein Großteil auf dem Gerät stattfindet. Das sind Dinge, die mir sehr gut gefallen, die Herangehensweise.
Ja, aber das habe ich vorausgesetzt. Muss ich auch sagen. Genauso wie ich von iPadOS 18 nicht enttäuscht wurde, wurde ich jetzt von dem auch in Bezug auf Apple Intelligence nicht überrascht, weil das ist das, was ich von Apple erwartet habe.
Ja, und ich glaube,
darunter hätten sie nicht abliefern dürfen.
Ja. Ich glaube, dessen ist sich Apple auch bewusst, dass das die Leute oder die Kunden erwarten, das Ganze. Aber trotzdem, es hat mich beruhigt, dass Apple so an die ganze Geschichte herangeht. Und dass sie das auch sehr verantwortungsvoll umsetzen. Zumindest macht es bis jetzt den Eindruck. Das hat mir halt sehr gut gefallen. Und da sind so ein paar andere kleine Funktionen. Wie gesagt, SharePlay Remote fürs iPad, das hat mir extrem gut gefallen. iPhone Spiegelung, dass ich das iPhone spiegeln kann auf macOS, das finde ich sehr, sehr gut. Ja, das sind so Kleinigkeiten an Funktionen, jetzt nichts Weltbewegendes. Und man muss natürlich auch dazu sagen,
das tolle Android aber schon immer.
Ja, das ja, klar, aber das nutzt mir ja nichts. Ich hab's ja nun mal nicht und ich arbeite nun mal nicht damit. Was soll ich das jetzt bezweifeln oder was soll ich das jetzt betrauern, das wenn ich damit nicht arbeite?
Das kriege ich aber bei Android für viel weniger Geld.
Habe ich auch so ein Video heute gesehen. Ja, ich kann meine Icons schon seit 2012 frei anordnen auf Android. Ja, ist ja gut, ist ja schön, dass du das kannst. Habe ich nun mal nicht. Und jetzt habe ich das oder ich werde es bekommen und freue mich jetzt darüber. Punkt. Und wie gesagt, dass man die Icons frei anordnen kann, das finde ich auch ganz nett. Wenn man sich die ganzen Updates jetzt oder die ganzen Erneuerungen anschaut, abgesehen von Apple Intelligence, sind das jetzt alles keine großartigen Erneuerungen. Es sind alles so Kleinigkeiten, alles so Facelift-Geschichten. also da ist jetzt nichts großartig, das sind jetzt keine Major Releases, es sind ja schon Major Releases, weil wir ja auf 18 gesprungen sind, aber nichts Weltbewegendes in meinen Augen. Kleinigkeiten, die das System runder machen. Vieles wird jetzt im Laufe der Zeit erst noch rauskommen, wie zum Beispiel auch diese Anzeige, wenn man ein zu schwaches Netzteil anschließt etc. oder ein zu langsames Netzteil anschließt. Aber das sind ja Kleinigkeiten, die wie immer erst im Laufe der nächsten Wochen herauskommen werden. Oder ans Tageslicht kommen werden, wie man das auch nennen mag.
Ja, klar, die 18 ist jetzt raus, aber die Frage ist ja, welche Features sind jetzt wirklich drin und was kommt jetzt mit den nächsten Updates bis halt zum Final Release dann im September? Ja, was kommt da überhaupt zu welchem Zeitpunkt dann in die Beta rein? Ja, was sehen wir? Was wird dann nach außen getragen, beziehungsweise was wird dann wie verfügbar sein? Ja, das.
Ja, genau. Gut, das wird die Zeit zeigen. Gut, wir haben jetzt die Zeitmarke gesprengt.
Etwas.
Gut. Bevor wir das jetzt noch weiter in die Länge ziehen, machen wir das Ding für heute dicht. Und
Gut.
In der nächsten Woche haben wir bestimmt noch ein paar mehr Informationen und vielleicht noch ein paar tiefere Einblicke. Jo. In diesem Sinne würde ich sagen,
genau. Bis dann.
Wenn alles gut geht, bis nächste Woche.
Jo,
tschüss.
Ciao.